So, einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Willehoben, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge Nummer 64 und in vielerlei Hinsicht eine besondere Folge. Denn genau genommen haben wir heute, ich hatte überlegt, drei besondere Sachen, aber jetzt fallen mir nur zwei ein. Also zum einen haben wir, wie schon bisher oft angemahnt, uns ein wenig um das Thema Mountainbike gekümmert und das werden wir heute ändern. Wir haben eine Person am Mikrofon, die sich mit dem Mountainbike ganz gut auskennt, sehr gut sogar, es gut bedienen kann vor allen Dingen. Zum Zweiten haben wir das erste Mal jemanden dabei, der ein Etappenrennen absolviert hat. Also nicht wie der Markus, der einfach mal sich aufs Fahrrad setzt und so ein paar Runden dreht, was dann vielleicht auch mal länger dauert, aber es ist ja nur eine Etappe und ich möchte gar nicht an mich denken. Und zum Dritten, endlich haben wir es mal geschafft, dass wir auch ein bisschen einen weiblichen Grundton in die Sendung bekommen. Die erste Dame, die sich ja mit uns am Mikrofon unterhalten mag. Und deswegen möchte ich in diesen drei Aspekten ganz besonders dir danken. Liebe Jule, guten Tag zu unserem Velohome. Jule radelt.
Ja, lieber Christian, ich freue mich auch.
Ja, freuen wir uns schon mal zu zweit und mal gucken, vielleicht hat sich auch irgendein anderer Hörer auch noch gefreut.
Das wäre der Idealfall. Ja.
Ich hatte dich vor einem Monat ungefähr kurz angeschrieben und habe gefragt, wenn du diese Transalp-Geschichte machst, sollen wir uns hinterher drüber unterhalten? Du hast eigentlich sehr schnell, spontan gesagt, ja klar.
Ja, das ist korrekt. Also prinzipiell bin ich ja recht offen für solche Geschichten. Im zweiten Gedanken habe ich dann nochmal überlegt und habe gedacht, oh Gott, hoffentlich bin ich überhaupt noch in der Lage danach, großartig darüber zu berichten, weil mit der Zeit natürlich irgendwie das Bewusstsein für diese Strecke und diese ganzen Höhenmeter immer präsenter wurden und man hatte irgendwie schon seine Zweifel, ob man das überhaupt alles schafft. Ne? Mhm. Aber es war natürlich mehr so im Spaß gesehen. Dass man sich darüber nachher unterhalten kann, ist natürlich klar.
Und Scheitern ist ja auch nicht, Scheitern liefert ja manchmal auch die besten Stories. Also finde ich jedenfalls, also aus meiner Erfahrung nach.
Ja, das ist absolut korrekt. Ich habe ja in meinem Blog auch schon so einige Scheiter-Stories verwurstet.
Ja, und das ist mal, also es kommt ja auch drauf an, ne? Also ich finde immer, wenn entweder man setzt sich dann ein zu hohes Ziel und scheitert, dann ist manchmal ein bisschen blöd. Aber wenn man so ein realistisches Ziel aus irgendwelchen Gründen nicht schafft, gibt's ja immer Gründe dafür und die aufzuarbeiten kann ja auch interessant sein.
Das ist absolut korrekt, ne? Ja.
Also, und ob's äußere Umstände sind oder einfach eigene Faulheit, wie bei mir, dann ist das anders. Ich habe das ganz am Anfang so ein bisschen wahrgenommen, ihr habt euch beworben, richtig?
Jein. Jein. Also im Prinzip war ich an irgendeinem Tag, wie so an den meisten Tagen auch, bei Facebook unterwegs und die Veranstalterseite der Transalp hat einen Startplatz ausgelobt sozusagen, wurde betitelt mit einer Verlosung, auf die ich dann halt aufmerksam geworden bin, weil sie in meine Timeline gespült wurde und da ging es dann ziemlich flott, dass ich gedacht habe, das macht es eigentlich ganz interessant, sich mal darauf zu melden, auf jeden Fall. Ich habe dann geguckt, was da gefragt ist und für eine Verlosung ist es ja dann eigentlich schon so gleiche Chance für alle. Mhm. Aus Berufsgründen und natürlich auch aus meiner Kreativität herausgeboren. Ich bin ja Mediengestalter, habe ich natürlich eine kleine Unterlage noch gebastelt.
Klar.
Die dann halt mitgeschickt in der Hoffnung, dass es halt eine Verlosung mit Ansicht von Bewerbungsunterlagen ist.
Also so nach dem Motto, auffallen kann nie schaden in dem Fall.
Genau. Ne?
Also einfach so eine Postkarte hinschicken wäre wahrscheinlich weniger erfolgsversprechend gewesen. Hast du eine Ahnung, wie viele Personen sich beworben haben und war es am Ende ein Teamplatz, richtig?
Genau, ein Teamplatz. Also Transalp ist ja immer Zweierteam und es wurde auch ein Frauenstartplatz verlost. Mhm. Was natürlich die Männerwelt schon mal ausgeschlossen hat und die Chancen für uns natürlich erhöht hat.
Klar, ja, natürlich.
Und wie viele sich tatsächlich gemeldet haben, weiß ich natürlich nicht. Okay. Also ich weiß natürlich auch nicht, wie die Reichweite so war für diese Verlosung generell. Mhm. Ich ich habe ja dann, nachdem wir uns beworben haben, das über Facebook auch kommuniziert, dass wir das gemacht haben. Ich kann mir vorstellen, dass ich ein paar andere Mädels dadurch auch vielleicht oder hoffentlich sogar ermutigt gefühlt haben, das Gleiche zu tun. Mhm. Aber ob das dann tatsächlich passiert ist, kann ich überhaupt gar nicht zu sagen, habe ich gar nicht nachgefragt.
Aber ist ja, ich finde es grundsätzlich schön, wenn man den Frauenradsport in jeglicher Hinsicht immer fördert und unterstützt. Und selbst, selbst wenn die einen Startplatz ausgelobt haben und es haben sich jetzt, sagen wir mal, 100 Teams, 100 Frauenteams beworben, ist das ja für die auch so ein Indiz, okay, da ist eine große Nachfrage, vielleicht machen wir im nächsten Jahr zwei oder überlegen uns was anderes, um Frauen noch besser zu unterstützen bei dieser Geschichte, die vielleicht ganz andere Ansprüche, nicht Ansprüche im Sinne von das und das will ich, sondern die andere Erfordernisse mit sich bringen.
Ja, genau.
Das ist ja auch dann eine tolle Sache. Ja, und in dem Moment, wo du dich beworben hattest, wie viel wusstest du und deine Partnerin, oder wie genau wusstet ihr zwei denn, was auf euch hinzukommt? Oder war das so... Ich erinnere mich, vor längerer Zeit haben sich mal der Christoph vom Rennradblock und ich für dieses Team Alpecin beworben, für den Ötztaler. Hätte ich damals, also es ist, wir haben es nicht geschafft, wir hatten wahrscheinlich nicht so gute Unterlagen wie du. Aber da war das auch so ein bisschen ins Blaue rein. Wir wussten, also ich zumindest wusste nur in Teilen, was mich auf mich zukommt. Viele schwere Berge und ich schaff's vielleicht. Was wusstet ihr denn genau vorher? Also war euch klar, auf was das hinausläuft?
Nein. Okay. Also eigentlich überhaupt nicht. Also der Impuls, daran überhaupt teilzunehmen, war eigentlich der, dass ich, oder beziehungsweise, dass die Doro und ich schon länger mal vorhatten, zusammen irgendwas zu fahren. Mhm. Im Idealfall irgendwie so ein Team-Event gibt es halt ja nur sehr selten und wenige. Also mir fällt jetzt gerade auch nicht wirklich noch eins ein. Außer jetzt vielleicht so ein 24-Stunden-Rennen oder 12-Stunden-Rennen, was man halt so in einem Zweier-Team fahren kann. Aber das ist eigentlich nicht so unser Gedanke gewesen. Ja, es hat aber auch nie geklappt, dass wir was zusammenfahren, weil die Doro im Referendariat war zum Beispiel letztes Jahr noch und dann spielen die Ferien natürlich immer eine Rolle. Mhm. Ich muss halt schauen, dass ich Urlaub bekomme. Da spielen die Ferien auch eine Rolle. Mhm. Und dann ist man auch mal krank zu irgendwelchen Zeiten oder es passt halt einfach zeitlich nicht, weil man andere Termine hat. Also hat auf jeden Fall nie geklappt. Mhm. Und als ich diese Verlosung gesehen habe, habe ich gedacht, so, das ist jetzt die Chance. Ja. Weil das ist in den Ferien. Ich habe sofort nachgeschaut und habe quasi auch ohne weiter nachzudenken sofort mein E-Mail-Fenster aufgemacht. Habe in den Betreff geschrieben, hast du Lust auf ein bisschen Radfahren? habe den Link in das Textfeld kopiert und habe das abgeschickt und habe innerhalb kürzester Zeit, ich glaube es waren vielleicht 5 Minuten oder so, sofort eine Antwort bekommen, wo drin stand, na klar, ne? Sofort irgendwie Begeisterung zu spüren war. Bisschen Radfahren ist gut, wohl eher Selbstmord in Etappen, aber klar, ich bin dabei.
Okay.
Und dann waren wir sogar zufälligerweise für den Folgetag zum Biken verabredet hier in Essen. Und den Tag haben wir dann genutzt und haben 2, 3 Fotos gemacht, die ich dann für die Bewerbung benutzt habe. Und
los geht's.
Genau, damit ging es dann halt los. Und im Prinzip haben wir uns mit dem Thema Transalpe vorher also noch nie beschäftigt. Also ich sowieso nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ein paar Wochen vorher hat mich schon mal jemand gefragt, ja, Jule, wie sieht's denn mal aus mit einem Etappenrennen? Hast du nicht mal Lust, sowas mitzumachen? Habe ich sofort strikt abgelehnt. Naja, das ist viel zu anstrengend und das dauert alles viel zu lange und man ist ja schon halb tot, wenn man ein Rennen gefahren ist. Ne? Man weiß ja, wie man sich danach fühlt.
Ja.
Völlig fertig und nee, muss ich nicht haben. Und habe dann aber immer doch mal wieder so damit geliebäugelt und dann gibt's ja die Transzollernalb, die ist ja relativ spät im Jahr und habe mir die dann im Prinzip mal auf den Plan geschrieben, um mal zu schauen, 3 Etappen kann man ja vielleicht mal ganz gut antesten, wie das dann so ist, so 3 Tage hintereinander so eine Belastung zu fahren, um dann vielleicht mal irgendwann zu überlegen, ob man eventuell unter Umständen ganz vielleicht mal...
Und mit ganz vielen Konjunktiven versehen.
Genau, eine Transalp vielleicht mal fährt. Also das Einzige, was ich halt da über die Transalp wusste, es geht halt über die Alpen, ne? Und das dauert 7 Tage. Und das war eigentlich so das Einzige. Und ja, dann nach der Bewerbung ist man dann relativ häufig, hat man dann die Seite besucht und hat da so ein bisschen drauf umgeklickt und hier und da mal so ein bisschen was gelesen. Und dann kribbelt es natürlich auch schon irgendwie in den Fingern, weil man jetzt nicht ganz genau weiß, na, haben die sich das jetzt schon angeguckt oder spielt das überhaupt eine Rolle und wann werden die sich denn melden und ja, wenn das denn klappt. Und wir haben dann, also obwohl wir ja noch gar nicht wussten, ob es was wird, immer wenn wir miteinander gesprochen haben, ständig darüber geredet und es war ständig Thema und wir haben halt auch ständig irgendwie Witzchen darüber gemacht, wie fertig wir wohl sein würden, wenn wir bei sowas mitmachen.
Habt ihr ja dann auch in Erwägung gezogen, wenn das jetzt mit der Verlosung nichts klappt, so nach dem Motto, na gut, dann starten wir halt so?
Erst eigentlich überhaupt nicht. Und je näher es dann so zu dem Termin kam, wo, also es war ja so eine Frist gesetzt, bis dann und dann können die Unterlagen, also kann man sich für die Verlosung melden. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, irgendwie 4 Wochen oder so waren das vielleicht, müsste ich jetzt mal so grob schätzen. Mhm. Je näher es zu diesem Termin kam, desto nervöser wurde man natürlich irgendwie und die Vorfreude, die stieg natürlich auch irgendwie. Wir waren natürlich ganz gespannt, ob sich jemand meldet. Und dann war der Termin irgendwann und es hat sich niemand gemeldet und es dauerte und dauerte und dauerte und es passierte nichts. Und da haben wir schon überlegt, ob wir mal nachfragen sollen. Ob denn da schon was passiert ist. Ja, und dann spielt man natürlich schon mit dem Gedanken, okay, jetzt hat sich bis jetzt immer noch keiner gemeldet, ist das Los bestimmt auf wen anders gefallen. Und dann war man schon so ein bisschen enttäuscht, sodass man dann so am Ende schon so ein bisschen darüber nachgedacht hat, ja, wenn das jetzt nicht klappt mit dem Startplatz, dann müssen wir das trotzdem irgendwie machen. Mhm. Also, aber so ganz am Anfang war auf jeden Fall, nee, es war so Spaß an der Freude, wir versuchen es mal. Aber so, man ist dann so mit dieser Wartezeit, ist man dann so ein bisschen gewachsen mit der Aufgabe schon im Vorfeld.
Kam ein Anruf, kam eine E-Mail oder was ist dann gekommen?
Ja, es kam ein Anruf.
Okay. Unbekannte Nummer, nee, gehe ich nicht ran.
Ich freue mich immer, wenn eine unbekannte Nummer ist, wenn sie zumindest nicht mit 0800 anfängt, dann weiß man ja immer, es ist der Stromanbieter oder der Telefonvermieter oder irgendwer sonst. Es war halt eine Handynummer. Ich bin drangegangen, ich saß auf der Arbeit am Schreibtisch und da hieß es dann: Schönen guten Tag, ihr seid dabei, die Bike Transalp ruft. Ja, und dann habe ich das Telefon kurz vor meinem Kopf genommen, um den Hörsturz des Herrn auf der anderen Seite zu vermeiden und habe einmal losgebrüllt. Meine Arbeitskollegen hätten etwas verwirrt geschaut. Habe ich meine Begeisterung versucht, in Worte zu fassen. Habe ich dann auch geschafft. Und nachdem ich aufgelegt hatte, bin ich völlig ausgerastet.
Okay, einmal am Schreibtisch getanzt und dann...
Ja, ich bin einmal quer über den Gang gerannt, habe es dann jedem erzählt, der mir entgegenkam. So, ich glaube nicht, dass es groß verständlich war, was ich da von mir gegeben habe, aber so im Kern haben dann nachher alle Leute mitgekriegt, worum es ging.
Und dann hast du noch einen halben Tag verstreichen lassen und hast dann Doro erst angerufen?
Natürlich nicht. Aber das ist ja, also Doro ist ja fertige Lehrerin mittlerweile und da gibt's ja so Pausen und ich habe dann rumgerechnet, wann denn wohl Pause ist. Habe dann trotzdem versucht anzurufen, obwohl ich wusste, dass garantiert keine Pause ist. Wollte es dann aber natürlich irgendwie so gestalten, dass sie nicht 10 Anrufe in Abwesenheit von mir hat, weil sie ja dann gewusst hätte, was los ist. Und habe ihr dann, glaube ich, eine SMS geschickt oder eine E-Mail, eine kurze, dass sie sich bitte mal bei mir zurückmeldet. So ganz nüchtern. Ja, und dann...
Bitte um Rückruf.
Ja, dann hat sie das gemacht, aber sie wusste es trotzdem.
Okay.
Das ist wahrscheinlich weibliche Intuition.
Ja, oder... Dann hat die kurz das Kollegium aufgemischt, ihre Schüler nach Hause geschickt und...
sich aufs Fahrrad gesetzt.
Und aufs Fahrrad gefahren, genau.
Ja. Ich denke, der Tag ist ganz normal weitergelaufen, aber man kann das erst auch so gar nicht begreifen. Also das Gespräch ging mehr so, ja, boah, ganz schön krass. Ja, was macht man denn jetzt? Ja, ist ganz schön heftig. müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das machen.
Was packe ich denn jetzt ein?
Ja, genau. Ja, und dann ging es so ein bisschen los in die Planung.
Wie lange war der Zeitraum dann noch zwischen wir fahren mit? Der Information und dann später auch wirklich so nach Abreise oder Start oder so.
Ja, ich glaube, die Info, dass wir mitmachen, war Anfang Mai.
Okay.
Also so knapp 2 Monate.
Knapp 2 Monate.
Genau.
Was kam dann? Also Habt ihr, ich sag jetzt einfach mal immer du und meine damit ihr. Ja, wenn ich, ja. wenn ich das jetzt irgendwie unterscheide zwischen euch beiden, dann kannst du ja darauf hinweisen. Hast du irgendwas dann so nach dem Motto, okay, ich muss jetzt mein Training umstellen. Ich muss jetzt das, was ich so im täglichen einerlei mache, um selber fit zu sein, um deine Rennen sonst, die du so fährst, da habe ich eine gewisse Vorbereitung zu. Auf ein Etappenrennen habe ich mich noch nie vorbereitet. Ändere ich jetzt was in diesen 2 Monaten an dem, wie ich so mein Radfahren gestalte?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, dadurch, dass man jetzt so eine Sache noch nie gemacht hat, aber natürlich das mehr so auf Ausdauer ausgelegt ist alles. Mhm. Einzelrennen ja auch, aber die halt nur bedingt. Mhm. ist einem ja schon recht schnell klar, dass man irgendwie was anders machen muss. Im Prinzip ging es dann so ein bisschen los mit eher die Umfänge erhöhen und ruhiger fahren. Mhm. Kilometer. Also viel im Sattel sitzen, lange im Sattel sitzen, so dass sich die Umfänge an so etwas ruhigeren Grundlageneinheiten gefühlt teilweise verdoppelt haben eigentlich.
Hast du noch, kannst du überblicken, wie viel du in diesen 2 Monaten noch gefahren bist? Oder nee, anders gefragt, kannst du das überschauen? Pi mal Daumen, ne? Also es kommt jetzt nicht auf eine genaue Zahl an, aber wie viel du dann bis Anfang Mai dieses Jahres schon gefahren bist? Oder auch in der Vorbereitung der Saison, vielleicht von Oktober, wenn man das so als Saisonstart betrachtet oder Trainingsstart von Oktober bis Mai und dann in den letzten 2 Monaten nochmal? Kannst du so Pi?
Ja, das kann ich sogar recht genau sagen, weil habt ihr ja auch schon mal, glaube ich, drüber referiert, ich bei Strava angemeldet bin.
Ja, das ist die Hassliebe von Markus, da kann er stundenlang referieren.
Ja, genau, und da gibt es ja diese Kalenderfunktion und da kann ich zumindest sagen, dass es
bis Mai und ab Mai sozusagen vielleicht.
Also es waren bis Mai 1, 2, 3, 4, 5, so knapp 6.500 Kilometer ab Januar und im Mai waren es 1.800 und dann im Juni 1,2 und im Juli 1,4. Aber da ist die Transalp ja dann schon mit drin.
Ja, das ist schon. Also eigentlich viel, viel mehr pro Monat war es dann, ja eigentlich gar nicht so, ne? Aber du hast einfach nur dann von härterem Training auf.
Ja, also was auf jeden Fall da an Umfang auf jeden Fall mit reinschlägt, ist, dass ich halt ein Trainingslager gemacht habe, mit ein paar Mädels auf Mallorca. Da sind wir halt ja natürlich relativ viel gefahren und dann bin ich im März anstatt 1.000 Kilometer halt über 2.000 Kilometer gefahren. Okay. Und das macht dann natürlich die Zahl ein bisschen dicker. Mhm. Aber die, ich sag mal, die Einheiten an sich, die sind schon deutlich länger geworden. Also am Wochenende dann auch mal so 4 Stunden. Und normalerweise war ich so 2-3 Stunden maximal.
Wie viel hast du, das interessiert mich jetzt besonders, weil du fährst ja auch Rennrad, ne? Du fährst ja nicht nur Mountainbike.
Ja, aber wenig.
Wenig Rennrad?
Ja.
Okay. Also hat sich da allerdings auch nichts groß geändert. Du bist weiter vorwiegend auf dem Mountainbike unterwegs gewesen.
Genau.
Okay.
Ja. Also ich wollte, ich fahre sehr gerne Rennrad.
Grundvoraussetzung, um hier am Mikrofon sitzen zu dürfen.
Ja. Und ich verfalle immer so ein bisschen dem Rennrad, wenn ich zu viel Rennrad fahre. Und lass das Mountainbike dann öfter auch gerne mal dann stehen, was dann aber nicht so gut ist für mich, weil ich ja nun mal die Rennen auf dem Mountainbike fahre und ich schon das Gefühl habe, dass ich, wenn ich auf dem Mountainbike sitze und Mountainbike-Rennen fahre, das Training für mich einfach effektiver ist als auf dem Rennrad. Mhm. Auf dem Rennrad es ist halt ein anderes Fahren, ne? Aber ich mach das halt total gerne so durch die über den Asphalt zu gleiten, ist halt nochmal was anderes, als durch den Wald zu schreddern. Wobei ich eigentlich mit dem MTB halt auch viel Asphalt fahre, um halt einfach die Kilometer zu sammeln. Mhm.
So die letzten ich bekam das so am Rande dann mit, irgendwann kam mal kurz ein Panikanflug. Habe ich das so richtig mitbekommen? Oh Gott, so lang ist das und so. Und war das richtig Panik irgendwann oder so? Also Panik ist jetzt auch übertrieben, ne? Es geht ja nicht um Leben und Tod, aber.
Ja, doch schon.
Ja. kam so wirklich so Panikmomente, so, so Gott, was habe ich gemacht? Ich erinnere mich, dass als ich mich mal bei einer Veranstaltung, wo ich wusste, dass das nicht eigentlich nicht meine Kragenweite ist, bekam ich zwischendurch schon mal so, oh Gott, was mache ich denn da überhaupt? Oh Gott, die Zeit, die ich investiere, das Geld, das ich investiere und alles. Oh Gott. Gab es so Momente bei euch? Und was mich da besonders interessieren würde, bei euch in der Zweierkonstellation, hat der eine den anderen dann beruhigt oder habt ihr euch gegenseitig hochgeschaukelt dann?
Das hat sich, glaube ich, mal ganz gut so ein bisschen abgewechselt. Also zwischen, wir machen uns bekloppt und freuen uns und schieben ein bisschen Panik, weil es ja doch irgendwie so ein Klopper ist. Ne? Also man kann sich das einfach, wenn man so ein normales Tagesrennen fährt, ich fahre ja Mitteldistanz und die Doro ist ja bisher auch immer Mitteldistanz gefahren eigentlich beim Mountainbike-Marathon und das dauert halt so zwischen 2 und 4 Stunden, je nach Höhenprofil und ist irgendwie zwischen 50 und 70 Kilometer lang im Idealfall. Und dann guckt man sich halt so die Profile von der Transalp an und dann ist so das Wenigste, was man hat, war, glaube ich, die letzte Etappe mit 64 Kilometern. Das war ja so normal fast, aber halt 2000 irgendwas Höhenmeter, was dann schon deutlich mehr ist als unsere Marathons hier. Ja, und die Königsetappe irgendwie mit 100 Kilometern und 3.500 Höhenmetern, wo man dann schon denkt, so, ja, das sind eigentlich 2 Marathons hintereinander, an einem Tag und verpackt drumherum mit noch viel weiteren Marathons im Prinzip. Ne? Und so versucht man sich dann irgendwie so eine Vorstellung davon zu machen, was man da überhaupt so vor der Brust hat. Und es gelingt nicht wirklich.
Ja. Also ich kann mir das auch schwer vorstellen. Ich hatte noch nie das Vergnügen oder das zweifelhafte Vergnügen, bei so einem Etappenrennen zu starten. Für mich ist das auch wirklich, wenn ich das jetzt vergleiche mit einem Radmarathon auf einem Rennrad, was dann irgendwie 200 Kilometer wären, oder sagen wir auch nur die Zeiten, ne, dass man 6 Stunden im Sattel sitzt und am nächsten Tag dann nochmal 6 Stunden und am nächsten Tag dann nochmal 6 Stunden und das wiederholt sich dann noch ein paar Mal.
Ja.
Wenn man das noch nicht gemacht hat, ist das auch, glaube ich, so ein Brett, was man da sieht und was man erstmal bohren muss. Was ich in der Vorbereitung noch ganz, wie soll man sagen, sehr außergewöhnlich fand. Ihr seid dann auch noch, ihr seid ja von verschiedenen Sponsoren ausgestattet worden. Und ihr habt auch noch eine Woche vorher, glaube ich, neue Räder bekommen.
Genau.
Hattest du da nicht, also ich hätte, wenn man mir jetzt gesagt hätte, okay, letzte Veranstaltung, Rad am Ring, wenn man mir gesagt hätte, vorher, eine Woche vorher kriegst du ein neues Rad. Das wird zwar perfekt auf dich eingestellt, aber nichtsdestotrotz hätte ich doch erstmal Panik gekommen, weil mein geliebtes Rennrad darf nicht mit. Ich fahre mit einem fremden, anderen Rad. Das war natürlich Teil des Pakets, aber hattest du nicht ein bisschen Panik? Hoffentlich klappt das mit diesem Rad auch?
Auf jeden Fall, natürlich. Also ich bin da auch so ein bisschen zimperlich, was so die Sitzposition anbelangt. Hab auch immer, wenn ich ein neues Rad bekommen habe, immer sehr lange an meiner Sitzposition rumgedoktert, ne? Also Sattel rauf, Sattel runter, Sattel nach vorne, Sattel nach hinten, Sitz verstellen und so weiter und so fort, bis man dann so die optimale Sitzposition gefunden hat. Also ich unterscheide das immer noch. Also wohlfühlen tut man sich auf dem Rad meistens, wenn man sich draufsetzt. Also ich zumindest, setze mich drauf und denke, ja, passt. Aber so das Feintuning, da merkt man dann immer schon mal so zwischendurch, je nach Tageslaune auch, dass irgendwas passt halt noch nicht so richtig. Und man fummelt dann halt immer viel rum. Da habe ich dann natürlich schon gedacht, toll, jetzt kriegst du das Rad eine Woche vorher. Das wird ja eine Fummelei ohne Ende. Hatte natürlich Schiss, dass es halt nicht gut geht, wie gehofft. Dann kommt halt noch dazu, selbst wenn man sich wohlfühlt und selbst wenn man denkt, das ist halt gut eingestellt, dann merkt man vielleicht irgendwelche anderen Dinge nicht, die man halt so von seinem Hausrad aus einfach so sitzpositionsmäßig gewöhnt ist. Es machen sich vielleicht nach 2, 3 Tagen Knieprobleme bemerkbar.
Das ist nicht am ersten Tag, sitzt jetzt drauf, lässt es einstellen, ja super. Und nach dem ersten Tag funktioniert es auch. Oder du kannst irgendwie kompensieren verschiedene Fehlhaltungen, aber anderes Sitzen, aber halt auf die Länge der Strecke, ne? Also dass man das dann erst rauskommt.
Genau, das weiß man ja halt nicht. Und wenn man sich dann, ich sag mal, 3 Tage lang so einen Fehler reingefahren hat, dann habe ich gedacht, es ist vielleicht auch schwierig, den in den nächsten 3 Tagen dann irgendwie wieder rauszukriegen. Und wenn dann so ein Knie einmal wehtut, dann, ich meine, die meisten Radfahrer hatten ja auch schon mal so Wehwehchen, dass so ein Knie gerne mal wehtut und dass es dann halt auch meistens etwas länger dauert, dass man das dann halt wieder in den Griff bekommt.
Aber hat das geklappt? Einfach, ja. Ganz einfache Frage?
Ja.
Ja, okay.
Also wir haben die Räder ja, wie gesagt, eine Woche vorher bekommen und also aufgrund der Panik, dass es halt nicht funktioniert, habe ich mein Rad auch nochmal komplett überholt. Mhm. Und das BMC halt hier quasi schon bereitgestellt für alle Fälle. Mhm. Also ne, was man halt so alles braucht, ne? neue Kette, neue Kassette. Bremsen nochmal, neue Belege drauf und so, dass es im Prinzip, dass man weiß, man kommt die 600 Kilometer gut durch. Mhm. Ja, und hab dann, die Doro kam dann hier vorbei zum Biken und hatte dann das Gott im Kofferraum und dann haben wir es ausgepackt und ja, ich habe mich mal so zur Probe draufgesetzt und hatte eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl. Also das waren ja auch 27er und nicht 29er. Das war dann auch nochmal ein Unterschied. Mhm. Ja, und dann habe ich aber mich für die erste Ausfahrt quasi einen Tag später fertig gemacht, habe mich draufgesetzt und es hat super gepasst. Also ich habe mich sofort auch zu Hause gefühlt, habe dann noch 2-3 Mal die Sattelhöhe verstellt und bin dann die Woche auch damit komplett gefahren, das Training. Und es lief eigentlich echt wunderbar. Also die Räder, die waren jetzt halt ein paar Kilo schwerer als das eigene Rad, was man jetzt in der Ebene natürlich nicht so merkt. Wenn es da rollt, dann rollt es halt ganz gut. Die waren auch recht flott, die Räder. Am Berg war das halt schon ein bisschen problematisch, aber so vom Sitzen her und vom Gefühl her war ich in der Woche auf jeden Fall so beruhigt und hatte so ein gutes Gefühl, dass ich wusste, ich kann mit dem Rad bedenkenlos an den Start gehen.
Ja, cool. Also würde ich jetzt unter Schwein gehabt und ja, vielleicht, ja, auf jeden Fall. Vielleicht auch ein gutes Körpergefühl, sich das so einzustellen. Das gehört ja auch irgendwie dazu. Also mich kannst ja auf jedes Rad irgendwie draufsetzen, es funktioniert irgendwie, aber das heißt ja nicht, dass es nicht noch besser funktionieren würde, wenn man ein gutes Körpergefühl hat, um sich so das selber so hinzustellen. Ja, also genau. Wie du jetzt sagst, mit dem Sattel rauf, ich bin da eher stumpf, aber dieses Feintuning, das ist ja sehr schön, wenn man das hat.
Ja, aber ich war ja vorher auch noch mal zu einer Vermessung in Münster bei Gebio meist und hatte von da auch noch so ein paar Tipps und auch meine Sitzhöhe und ja, da kann man dann natürlich, ist dann natürlich ein anderes Rad, aber man kann es versuchen, so ein bisschen anzunähern an die Maße und ein bisschen kontrollieren, ob es zumindest so in die Richtung geht. Und wenn das Körpergefühl dann stimmt und wenn es dann passt, dann kann man sich dann eigentlich sicher sein. Also ich bin halt empfindlich, habe ich ja gesagt. Mhm. Und wenn ich dann ein gutes Gefühl habe, dann bin ich mir eigentlich auch sicher, dass es dann gut ist.
War das bei der Dora auch so? Also, war das analog? Also bei ihr auch, dass es von der Position her alles super geklappt hat dann?
Ja, also cool. Sie hat sich auch draufgesetzt und hatte im Prinzip genau das Gleiche. Ist die Woche damit durch die Gegend gedüst und war voll ernst zufrieden.
Schön. Dann kam eigentlich die schwierigste Aufgabe, glaube ich. Wenn ich das so, ich verfolge sowas immer dann so am Rande, kriege ein bisschen was mit, aber ich bin auch sehr unaufmerksam. Tasche packen ist nicht einfach.
Ja, für Frauen sowieso nie, oder?
Also ich kann nur von der Dame, die hier mit mir wohnt, reden. Da ist das eigentlich selten ein Problem. Also, ja. Aber die musste auch viel reisen. Vielleicht ist die einfach ist so gewohnt, ja. Sehr effektiv da zu sein. Aber ich erinnere an ein Bild, wo da ganz viel Zeugs verschwendet. Man muss aber auch sagen, ihr wart ja von den Sponsoren dann auch gut ausgestattet. Also du hattest ja auch wirklich alles, was du brauchtest und noch mehr. Genau. Wurde euch zur Verfügung gestellt und das alles in eine Tasche zu kriegen, war auch, es wirkte zumindest, Herkulesaufgabe ist jetzt falsch, weil es um eine Dame geht, keine Ahnung, es war eine Aufgabe jedenfalls.
Ja. Ja, man kann sich halt einfach nicht so gut entscheiden, was man jetzt mitnimmt und was man nicht mitnimmt. Mhm. Und man muss sich aber entscheiden, weil man ja in diese Transalp-Tasche einziehen muss mit seinem ganzen Gepäck. Und in die Tasche muss halt alles rein. Man darf auch nichts da dranhängen oder drum schnüren. Es muss alles in die Tasche.
Und dazu gehört auch privat, also ich trenne jetzt mal einfach Fahrradklamotten und du willst ja abends auch mal nicht nur in deiner Radhose rumlaufen, sondern ja, genau. auch das alles. Alles muss genau. in diese Tasche. Und alles wenn du einen Laptop mitnimmst, Tasche. Der muss da rein.
Muss auch alles. Da rein. Und okay. Essen und Riegel und Pulverchen und die Zahnbürste und alles, was man halt sonst so braucht, muss da halt rein. Was ich sehr bemerkenswert finde, in dem Zusammenhang mit der Tasche, ist, dass die Menschen, die da mitmachen und dann in diesem Camp schlafen, auch ihren Schlafsack und ihre Isomatte noch in diese Tasche stecken. Das konnte ich mir jetzt, nachdem ich die Tasche irgendwann gepackt hatte, überhaupt gar nicht mehr vorstellen, dass das funktioniert. Also da braucht man echt irgendwie so einen Astronautenschlafsack und so eine Astronauten-Isomatte, die sich so entfaltet, wenn man auf einen Knopf drückt oder so.
Also das fand ich irre. Es gab also einmal die Personen, die in den Stationen, nur damit ich das richtig verstehe, die in den Etappenziel ist Unterkunft. Genau. Das heißt, entweder du nimmst dir irgendwie eine Unterkunft oder du schläfst dann da in so einer Art Turnhalle genau. oder sowas in der Richtung.
Genau, okay. Fahrheim, Turnhalle, irgendwie.
So, da ist die Jule jetzt weg. Das Internet funktioniert noch.
Zur Verfügung stehen.
Ah, okay. Du warst kurz weg, aber das ist kein Problem. Fahrheim, Unterkunft. Ihr hattet dann aber so Unterkünfte wie eine Pension oder ich habe einmal ein Hostel, glaube ich, gesehen. So wart ihr dann versorgt.
Ja, genau. Also wir hatten Ferienwohnungen, Bed and Breakfast und dann halt hier und da auch mal ein Zimmer. Hätten aber auch in diesem Lager schlafen können. Haben wir uns eine Woche spontan kurzfristig vorher entschieden, das doch nicht zu machen. Also das Lager wäre halt auch mit in den Preis drin gewesen. Also das war Startplatz, Klamotten, Übernachtungen im Camp und Fahrrad. Mhm. Das war so das Paket. Aber wir haben dann gesagt, gut, irgendwie ist die Aufgabe, die wir dazu meistern haben, schwierig genug. Wir sollten das jetzt nicht noch riskieren, irgendwie nicht zu schlafen oder schlecht zu schlafen, sondern versuchen schon irgendwie nachts so ein bisschen zur Ruhe zu kommen und sind dann zu der Entscheidung gekommen, dass wir dann doch vielleicht lieber in uns zurückziehen und eigene vier Wände um uns herum scharen.
Ja, absolut, also das hätte ich auch, das wäre für mich, dass ihr überhaupt eine Woche vorher erst auf die Idee gekommen, also ich hätte das sofort gemacht.
Ja, weil im Nachhinein, also ich hätte es, glaube ich, nicht mal so dramatisch gefunden, wie so eine Ölsardine in so einer Turnhalle zu schlafen. Aber jetzt im Nachhinein, weil das Wetter ja dann sehr flüssig war, fand ich es dann doch ganz nett, weil halt die ganzen nassen Klamotten mussten halt irgendwo aufgehangen werden. Überall standen nasse Schuhe rum. Das fand ich dann irgendwie auch nicht so doll.
Ja, ja. Also für mich hätte das keine Sekunde zur Debatte gestanden. Also jetzt hier bei Rad am Ring, die zwei Nächte im Zelt, die haben mich Jahre meines Lebens, glaube ich, gekostet.
Mindestens.
Mindestens. Ihr seid angereist. Schönstes Wetter, oder? Als ihr angereist seid, war es noch schön.
Ja, es war total fantastisch. Also ich bin mit zwei Freunden hier aus Essen gefahren, die auch teilgenommen haben. Mhm. Und die Doro ist aus der Schweiz gekommen. Und wir hatten die ganze Zeit schönes Wetter. Ich glaube, aus der Schweiz kam auch nur gutes Wetter. In Oberammergau war auch nur gutes Wetter. Und man stellte sich auf jede Menge Sonnenschein ein irgendwie. Die Stimmung war natürlich auch echt super da am Start. Und
eine Frage
so weiterlaufen können.
Eine Frage noch, hattet ihr Betreuer im Sinne von Leute, die sich so vor dem Start um euch kümmern, die euch nach dem Start so einfache Sachen abnehmen, wie eure Klamotten nehmen, die aufhängen, dass die am nächsten Tag wieder trocken sind oder euch was essen machen oder so? Oder ich habe da wenig Vorstellung davon. Oder war das alles ihr?
Nein, wir hatten sogar sehr viel Hilfe. Das liegt an der guten Organisation der Veranstaltung und an den tollen Partnern, die Veranstaltung hat und Sponsoren. Mhm. Also im Prinzip waren wir schon auf uns alleine gestellt. Uns hat auch keiner die Wäsche aufgehangen. Das haben wir alles schon selber gemacht. Aber Craft zum Beispiel bietet einen Wäscheservice an. Das heißt, da kann man dann nach der Etappe sich einen Kleiderbeutel abholen, schmeißt sein Dreckzeug da rein, schreibt seine Startnummer auf den Beutel drauf, gibt den da ab. Die schmeißen die Sachen in die Waschmaschine und man kann es dann später gewaschen wieder abholen, nimmt es dann mit. Und das Funktionszeug ist dann bis zum nächsten Morgen auch eigentlich fast wieder trocken.
Das möchte ich hier zu Hause auch haben.
Ein Wäscheservice?
Ja. Stelle ich mir ganz apart vor.
Auch.
Ja, es ist ja hier noch der geheime Podcaster, der hier im Hintergrund immer sitzt, der Kater, den möchte ich ja gerne mal dahin zu erziehen, aber der ist so stumpf, der Herr Lehmann kriegt das nicht hin. Nee, das finde ich ja schon mal, also das ist, finde ich jetzt aber schon mal eine Erleichterung.
Und was dann halt dazu kam für uns, also bevor wir den Kleiderbeutel abgeholt haben, haben wir die Fahrräder bei Scott abgegeben und Scott ist halt auch immer da mit einem riesen Stand und ganz vielen wuseligen Heinzelmännchen-Mechanikern, die alle Scott-Fahrräder in Empfang nehmen und wieder fertig machen für den nächsten Tag. Also jeder, der ein Scott-Fahrrad besitzt, kann diesen Service in Anspruch nehmen. Mhm. Und da wir ja auch Scott-Fahrräder gestellt bekommen haben, konnten wir diesen Service halt auch in Anspruch nehmen und haben dann nach den Etappen halt unser Fahrrad bei Scott abgegeben und sind dann weitergegangen zum Wäscheservice.
Also schon ein bisschen Profi-esk, oder?
Ja, das war total fantastisch. Also die Arbeit, die Jungs da geleistet haben, die war wirklich enorm. Es war Wahnsinn, was die da an Fahrrädern durchgeschleust haben täglich. Mhm. Und auch das mit dem Wäscheservice, dadurch, ich meine, das wussten wir ja vorher, dass es das gibt, musste man halt nicht 7 Garnituren mitnehmen, sondern dann reichen auch 3 oder 4. Mhm. Tasche ist trotzdem voll.
Okay. Ja, ihr müsst ja Weste, Regenjacke, ein Trikot kurz, ein Trikot lang, Armlinge, Beinlinge, weiß der Geier, was alles gehabt.
Ja, im Prinzip muss man ja von, weiß ich nicht, 35 Grad mit Sonnenschein bis 0 Grad und Eisregen gefasst sein. Also da kann ja dazwischen alles passieren eigentlich.
Ich mache mir schon Sorgen, dass wir, ich fahre bald in Urlaub und habe am Ende des Urlaubs auch eine kleine Veranstaltung. Und ich muss quasi ja schon 3 Wochen vorher wissen, was ich alles mitnehme. Und da bei einem Tag, ja, da geht mir ja schon irgendwie die Düse, was ich alles vergesse und was ich einpacke. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also wahrscheinlich alles eingepackt und was reinpasst. Ja, genau. Und dann gucken, was hinterher wieder rausfliegt, wenn es doch nicht passt. Aber es war ja am Ende alles drin, ihr wart vor Ort. Gibt's da dann so am ersten Abend vorher irgendwie Besprechung, so Teambesprechung gibt's bestimmt, und da wäre der Moment für mich gewesen, wo mir dann nochmal, wo es so richtig bewusst und ernst wird, oder?
Ja, also ich wenn ich so an den ersten Tag zurückdenke, das ist irgendwie, also ist schon alles so ein bisschen milchig in meinen Gedanken. Also wir sind, es war auf jeden Fall total wenig Zeit gefühlt, weil man hatte einfach irgendwie viel zu tun. Man musste irgendwie die Tasche umpacken, die Tasche abholen, Akkreditierung, die ganzen Startunterlagen abholen, Hilfe, wie läuft das hier alles? Dann Pasta-Party, Streckenbesprechungen, Willkommenheißungen durch die Organisation und dann mussten wir noch bei Scott vorbei wegen der Fahrräder Dämpfer einstellen und im Prinzip war es so wuselig, dass man eigentlich auch gar nicht so richtig groß darüber nachdenkt, was passiert jetzt morgen. Mhm. Mussten die Fahrräder dann noch in den, also es gibt dann halt so einen Bikepark, wo die Leute, die ihr Fahrrad nicht mit ins Hotelzimmer nehmen oder mit in die Wohnung oder weiß der Henker wohin, gibt es halt einen großen Platz, wo die Fahrräder gesammelt und bewacht werden über Nacht. Und da haben wir unsere Fahrräder dann halt auch noch hingebracht, sind dann zurückgelaufen zu unserem Zimmer. Dann ist es auch schon spät. Und dann muss man schlafen und dann geht's halt im Prinzip auch schon fast los.
Und ihr könnt, also ich erinnere mich an eine Veranstaltung in der Nacht vorher da gelegen und Gott, haben wir alles durch den Kopf gehen lassen, das habe ich vergessen, das kann, habe ich den Tacho geladen, habe ich das. Gut in den Schlaf gefunden oder halbe Nacht wach gelegen, sich gewälzt, Weltmeister geworden?
Weltmeister, ja, genau. ich habe auf jeden Fall nicht gut geschlafen. Ich war schon doch sehr aufgeregt. Mhm. Das ist halt so diese Rennanspannung, die man dann halt hat. Also ich habe das aber auch bei Eintagesrennen, ich weiß nicht, ich kann wahrscheinlich auch noch 1000 Rennen fahren, es bleibt trotzdem immer das gleiche Lampenfieber irgendwie vorher. Aber es war halt nicht so ein schlimmes Lampenfieber oder so eine Aufgeregtheit wie sonst, weil man einfach irgendwie so ein bisschen grundentspannt ist, weil man ist zu zweit. Mhm. Und wir wollten ja jetzt da auch nicht um irgendwelche Platzierungen fahren, sondern einfach nur überleben. Und haben uns von vornherein einfach vorgenommen, relativ locker die ganze Sache anzugehen, weil wir einfach Ehrfurcht hatten vor dem, was da alles so auf uns zukommt. Mhm. Und am ersten Tag auf jeden Fall ganz locker zu machen. Und dann ist man auch so gar nicht so renngestresst eigentlich. Mhm. Und dann ist so die nächste Anspannung schon abgefallen, als man dann gehört hat, okay, es regnet nicht. Der Blick aus dem Fenster, es ist trocken. Mhm. Okay, alles wird gut. Steigt die Anspannung dann wieder, wenn man so am Frühstückstisch sitzt und weiß, oh Gott, jetzt gleich wird's ernst.
Wann ist Startschuss bei denen? Also ich Etappenrennen, Tour de France, irgendwie 12 Uhr mittags, 11 Uhr morgens, so irgendwie.
Ja, schön wär's.
Nicht so?
Also jetzt am ersten Tag, das war ganz nett, war der Start um 10 und regulär ist aber um 9 Uhr Start, jeden Tag. Und bei der Königsetappe am dritten Tag war der Start sogar um 8. War auch ganz gut, dann sind wir noch im Hellen angekommen. war schon ganz schlaukraft von dem Veranstalter.
Hast du die einzelnen Etappen noch irgendwie so im Kopf drin? Oder das ist so etwas, was ich mir so wenig vorstellen kann, dass man noch die einzelnen Etappen so sieht? Oder ist das dann schon so ein großes Ding? So dass man gar nicht mehr weiß, okay, was war jetzt bei der zweiten Etappe? Was war da nochmal? Ah, da die Abfahrt? Oder ist das alles ein großes Amstück im Kopf?
Ja, es ist irgendwie so, also man kann schon durcheinander dazu sagen irgendwie. Also so rückblickend habe ich schon irgendwie den Eindruck, die Woche ist halt mega schnell umgegangen. Mhm. Aber wenn man so in die einzelnen Etappen reindenkt und so versucht, das nochmal zu rekonstruieren, hat man so den Eindruck, man wäre irgendwie 4 Wochen unterwegs gewesen. Mhm. Das ist ganz merkwürdig. Und wenn ich jetzt so jede einzelne Etappe kriege ich auf jeden Fall nicht mehr zusammen. Mhm. Aber man erinnert sich natürlich irgendwie schon so an so ein paar kleine Momente von jeder Etappe irgendwie. Aber ich könnte die jetzt auch schwer zuordnen, ob das jetzt die dritte oder vierte Etappe war oder die fünfte. Ich weiß auch, dass es an 3 Tagen oder beziehungsweise an 2 Tagen richtig gutes Wetter war, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr so genau, wann das war. Ich glaube, also 6 Etappe mit ziemlicher Sicherheit, aber der andere Sonntag, da müsste ich jetzt schon lange überlegen, glaube ich, und nochmal zurückrekonstruieren.
Also wenn du dich nicht an die Sonnentage erinnerst, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass der überwiegende Anteil der Tage nicht Sonnentage waren.
Ja, das ist leider richtig.
man bekommt sowas ja am Rande nur mit, es war nicht immer nur das allerbeste Wetter.
Nein.
Es hat ab und an geregnet. Und,
Es hat auch sehr viel geregnet.
und um auch mal den großen Radphilosophen aus Norwegen zu zitieren, Wasser sucht sich immer seinen Weg, es gibt keine trockene Kleidung. Ihr wart einfach viel patschnass, oder?
Viele trockene Stellen gab es innerhalb kürzester Zeit nicht mehr. Wir hatten zwar Regenjacken, aber die waren natürlich auch irgendwann durch und irgendwann ist man dann auch von innen irgendwie nass. Mhm. Es war wirklich Wahnsinn, was da an Wasser teilweise auf uns herabgerieselt ist. Die Tropfen, die waren, weiß ich auch nicht, riesig. Mhm. Und man hat gedacht, sie sind riesig und die wurden noch größer. Ja, aber also es gab dann auch Momente an den Regentagen, wo es mal aufgehört hat zu regnen. Aber gerade oben in den Bergen und man fährt dann halt durch die Wolken und durch die Nebelsuppe, ist es dann natürlich irgendwie nicht so prickelnd. Aber zwischendurch blinzelt man dann doch schon mal in so die ein oder andere schöne Aussicht und freut sich dann einfach auch, ne?
Ist es, ich muss dazu sagen, ja, bekanntermaßen bin ich kein Mountainbiker und habe davon jetzt zumindest von der Fahrweise oder so wenig Ahnung. Wenn du jetzt mit dem Rennradfahren vergleichst, oder wenn du es besser vergleichst, weil du fährst ja beides, ist die Gefahr, also wenn ich im Regenrennen fahre, weiß ich, dass alle anderen Fahrer um mich herum oder die meisten auch sehr viel vorsichtiger fahren und man rutscht halt nun mal schneller weg und auf dem Asphalt und dann ist es hier mal glatt und dort. Ist der Unterschied zwischen Regenfahren beim Rennradfahren, also der Unterschied zwischen ich fahre auf ein trockenes Rennen und ich fahre ein nasses Rennen, ist der beim Mountainbiken genauso groß? Ist er größer? Ist er kleiner? Kannst du das so irgendwie für mich in so Dimensionen packen oder so? weißt, was ich meine? Also ist das
ja, ich weiß, was du meinst. Also ich kann das auf jeden Fall aufs Rennradfahren bezogen ganz klar bestätigen. Da ist es immer ganz, wenn es ein bisschen regnet oder nass ist, weil alle fahren deutlich vorsichtiger. Also ich habe zumindest immer den Eindruck gehabt bisher, dass die Rennen, die bei trockenen Bedingungen und gutem Wetter mit viel Sonne stattgefunden haben, dass da deutlich mehr so Massenstürze passiert sind als bei Regen. Wobei man ja eigentlich denkt, oh Gott, bei Regen müsste ja eigentlich mehr passieren, weil es ist ja viel schwieriger. Aber die Leute fahren halt auch vorsichtiger, muss man einfach bedenken. Beim Mountainbiken ist das so, dass ich auf jeden Fall sehr viel vorsichtiger fahre, weil ich mich auf Matschepampe einfach nicht so wohl fühle wie auf trockenen, staubigen Pisten. Ich habe aber immer den Eindruck, dass den Großteil das überhaupt gar nicht juckt.
Okay.
Also ich sag mal gerade so die Leute, die auch an der Spitze fahren sowieso und die richtig guten Fahrer, die fahren ja egal, ob es trocken ist oder egal oder matschig oder Schnee oder weiß der Henker. Ich habe den Eindruck, die fahren dann sogar noch schneller. Ja, aber es ist halt verhältnismäßig wenig auch passiert unterwegs bei den Etappen. Also das Rescue-Team hatte verhältnismäßig wenig zu tun.
Also war, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Hatte das schlechte Wetter irgendwie da so negative Auswirkungen, dass es mehr Stürze gab oder so etwas? Also,
nee, ich glaube überhaupt nicht.
Okay. Das ist aber auch so eine Erfahrung, glaube ich, oder so ein Eindruck. Bei solchen Veranstaltungen, wo es wirklich um sehr, sehr große Belastungen geht, wer da am Start steht, kann sich halt auch auf dem Vehikel bewegen, glaube ich einfach, oder?
Ja, das denke ich auch. Also die Alpen sind ja jetzt auch ein anderes Gelände als, ich sag mal, jetzt hier das umliegende Sauerland. Und ich denke, die Leute, die sich freiwillig zu einer Sache sich anmelden und nicht so ein Gewinnspiel gewinnen, dass die durchaus wissen, was sie da tun und wissen, worauf sie sich einlassen und natürlich schon Mountainbiken können, rauf und runter und dementsprechende Fitness natürlich auch an den Tag legen.
Mhm. Ja, ich freue mich immer, wenn sich keiner wehtut. wenn du jetzt mal diese 7 Etappen warst, ja?
Ja.
So Revue passieren lässt als Ganzes, also wenn man schon gesagt hat, irgendwie ist ein langes am Ende. Was waren denn so deine, sag mal, 3 schrecklichsten, schrecklich klingt auch so schlimm, aber deine 3 Momente, wo du gesagt hast, oder gab es so 3 Momente oder 2, einen, je nachdem wie viel du hast, wo du sagst, boah, fuck ey, was soll der Scheiß, was tue ich mir hier an? Oder war es immer die Freude daran? Gab es so Momente, wo du, boah, kein Bock mehr, schmeiß das Rad jetzt in die Schlucht und gut ist?
Nee, den gab es ehrlicherweise, also muss ich sagen, den gab es nicht, den Moment. Also wo ich gesagt habe, irgendwie, nee, kein Bock mehr. Oder wie man das halt schon mal so im Rennen halt, ich glaube, ich gebe lieber auf oder ich bohre mir einen Nagel in den Hinterreifen und schlitze mir den auf, dann habe ich einen Defekt und kann mich irgendwie rausreden oder ich zerreiß meine Kette irgendwie. Sowas gab es da überhaupt gar nicht. Das liegt zum einen, glaube ich, daran, dass man halt zu zweit ist und eine Verantwortung gegenüber dem Teampartner auch hat und dem das ja gleichzeitig auch mitversaut. Ja, zum anderen will man das natürlich irgendwie auch schaffen und in Riva dann halt ankommen, egal wie ätzend es gerade ist. Also ob es ätzend ist, weil es wirklich gerade so heftig regnet und man einfach so durchnässt ist oder man irgendwo Schmerzen hat, die halt heftig sind.
Stand für dich dann irgendwann mal so zur Disposition, ich kann nicht mehr oder warst du so an irgendwie zum Beispiel, weil du erwähntest diese Königsetappe mit irgendwie 3.500 Höhenmetern und 100 Kilometern und da ja auch vorher schon mehr als ein paar Kilometer in den Beinen. Stand für dich irgendwann mal was so an dem Punkt, wo du gesagt hast, es wird für mich jetzt körperlich auch eng, das zu packen oder war gedrollt?
Nee, ich war mir immer ziemlich sicher, dass wir auf jeden Fall ankommen, körperlich, bei jeder Etappe. Ich hatte also relativ viele Rückenschmerzen und bei 2 Etappen auch recht extrem, sodass ich auch Schwierigkeiten hatte, ordentlich zu pedalieren, gerade halt in den Bergen und in den Anstiegen, die halt, die Berge sind jetzt für mich was steiler und Anstiege sind jetzt ein bisschen nicht so steil, ne? Ja. Um was zu klären. Sodass ich aber halt quasi immer, wenn es so ein bisschen auch nur raufging, halt schon arg Schmerzen hatte und echt beißen musste und ich da am dritten Tag auf der Königsetappe sogar auch echt so an meine Schmerzgrenze gegangen bin. Aber ich wollte da auch hin. Also ich habe mich dann nochmal und nochmal und nochmal mehr gequält. Die Doro hat mir auch sehr geholfen, mich mental unterstützt und zwischendurch mal einen Tacken angeschoben, wo es halt so gar nicht ging. Und da war immer klar, also ankommen tut man auf jeden Fall. Und wenn es halt irgendwie, keine Ahnung wann ist, die Schmerzen halten einen dann auch nicht auf.
Mhm. Also ich hatte das, nur jetzt im Vergleich zu ziehen, ich hatte das einmal bei einer Veranstaltung, wo ich wirklich den Punkt erreicht hatte, wo es körperlich nicht mehr ging. Ja, und ich habe dann wirklich einfach, ich habe Krämpfe gehabt, bin abgestiegen und bin nicht mehr aufs Rad gekommen. Mhm. Und wo ich dann wirklich noch so den letzten Pass oben gefahren bin, da jemanden getroffen habe, den ich kannte. Und wo dann eigentlich so, wie du es jetzt sehr gut beschrieben hast, der Punkt eigentlich ist, wo man sich vielleicht gegenseitig nochmal pushen kann und sagen kann, ach komm, wir fahren jetzt hier runter und dann den nächsten Berg fahren wir noch rauf, das packen wir noch irgendwie. Aber der gegenüber mir auch sagte, als ich meinte, ich glaube, es ist Schluss, und er meinte, ja, ist Schluss. Ja. Also wo, weißt du, da, wo der andere dann auch sieht, okay, jetzt ist vorbei, Ausschluss, Feierabend, das bringt nichts mehr. Aber das ist ja super, wenn ihr das nicht habt. Und ich glaube, dieses Gemeinsame, da das Durchfahren, das finde ich auch das sehr, sehr, sehr Schöne daran. Das ist nicht so eine so Veranstaltung, die man zu zweit fährt, wenn das irgendwelche Staffelrennen sind, wie so ein 24-Stunden-Rennen. Da hat man ja auch nichts voneinander. Genau. Weil entweder ist man auf der Strecke oder im Fahrerlager. Ne? Genau. Aber das ist ja das Tolle, dass ihr das gemeinsam, ihr seid die ganze Zeit, die ganze Strecke immer gemeinsam gefahren, ne?
Ja. Genau, also wir waren, ich glaube, nie weiter als, weiß ich nicht, 100 oder 200 Meter auseinander. Mhm. Wir haben uns dann mal ein bisschen voneinander getrennt in den hinteren Etappen für Pinkelpausen zum Beispiel. Da ist die Doro halt mal vorgefahren. Ich muss nie pinkeln, das ist auch ein Vorteil. ja, aber so im Prinzip sind wir die ganze Zeit beieinander geblieben, ja.
Wie lange sind zeitlich so? Also die Königsetappe, sagst du, ihr seid morgens zum Glück im Hellen um 8 Uhr gestartet, damit ihr abends im Hellen auch wieder ankamt.
Ja.
Das heißt für mich so 12 Stunden?
Nein, es waren nicht ganz 12 Stunden, aber ich glaube, es waren so um die 8.
Mhm, okay. Wie muss ich mir das beim Mountainbike-Rennen vorstellen? Es gibt da genauso wahrscheinlich, bei denen hast du wahrscheinlich Labestationen oder Verpflegungsstationen, oder musstet ihr alles immer an Frau dabei haben?
Nee, es gibt pro Etappe zwei Verpflegungsstationen und die reichen dann natürlich nicht unbedingt bei so einer Königsetappe und auch oft bei diesen anderen Etappen halt nicht, weil man natürlich auf die Zeit gesehen so lange unterwegs ist, dass man schon zwischendurch nochmal irgendwie am besten was nachwirft. Mhm. Wir hatten auch an dem Rad nur einen Flaschenhalter, so dass wir die ersten Tage mit Trinkrucksack gefahren sind, mit einem, und wir haben uns halt dann unterwegs damit abgewechselt, den zu tragen, so dass wir den halt auch immer wieder an den Verpflegungsstellen auch voll gemacht haben. Also mit nur einer Flasche hätte man natürlich nicht gut fahren können. Wir haben das dann aber auch später, haben wir dann festgestellt, dass es auch nicht verkehrt ist, sich einfach nur eine zweite Flasche hinten ins Trikot zu stecken, dass das reicht, und haben dann so weitergemacht. Aber wir haben uns, also wir sind eigentlich an jeder Verpflegung auch immer stehen geblieben und haben Kuchen gegessen.
Eis und, geschleckt.
Ja, und mal so eine Flasche komplett reingeäxt, also ich zumindest, schon mal so ein bisschen vorgesorgt, den Körper von innen geflutet.
Ja, du kannst auch zwischendurch einfach die Flasche wahrscheinlich aufmachen. Die hat sich ja selber gefüllt dann während der Fahrt.
Ja, das wäre durchaus möglich gewesen, ja. aber so der Zitronenkuchen, der hat es uns angetan. Da haben wir uns eigentlich so während den Etappen ganz gut von ernährt. Und
Gels, Riegel und den ganzen Kram auch?
Genau, also ich hatte immer einen Riegel dabei und ich habe mir dann immer ausgerechnet, so ungefähr wie lange wir unterwegs sind, und meistens immer so 4 bis 5 Gels in der Tasche. Habe aber auch meistens immer so 1-2 Gels wieder mit nach Hause genommen.
Ich frage mich halt, weißt du, so bei einem Rennen oder so mal so 2 Gels verdrücken und so, das verkrafte ich ja auch ganz gut. Und, ja. Aber jetzt so 6 Tage hintereinander, da muss dann das süße Zeug doch irgendwann, entweder man ist so abgestumpft oder so, verträgt das so gut, dass egal ist, aber geht einem das nicht auf den Zeiger irgendwann?
Ja, natürlich. Also mir geht prinzipiell Ernährung während einem Rennen sowieso auf den Zeiger, weil ich das einfach nicht gut kann. Ich muss mich da auch immer sehr zwingen, dass man sich so daran hält, na, hin und wieder was zu trinken und was zu essen. Mhm. Nachdem ich das irgendwann beherzigt habe und das auch gemacht habe, habe ich auch festgestellt, dass es tatsächlich was bringt. Und darum kann man sich dann ganz gut überwinden, das dann schlussendlich doch zu machen. Mhm. Ja, aber natürlich kommt einem das zu den Ohren raus. Also das geht gar nicht irgendwie. Man hat so ein bisschen den Eindruck, irgendwann, wir können nachts nicht mehr schlafen, weil in der Bude ist es so hell, weil wir leuchten halt, ne?
Von den ganzen. Ja, und es rumort, die Frau neben einem rumort die ganze Zeit, der Magen wie verrückt von den ganzen Gels und so.
Ja, genau. Man versucht natürlich, es so gut es geht irgendwie zu minimieren mit diesem Gelzeug und dann halt eher so Zitronenkuchen und Müsliriegel, unter Umständen auch selbstgemachte Müsliriegel hatte die Doro dabei, halt zu nutzen, um sich halt möglichst normal zu ernähren, sag ich mal. Aber es ist halt, nur mal so ein Gel ist halt auch von Vorteil, geht schnell rein, geht schnell runter, wenn man es kann, wirkt halt schnell und kommt halt schnell an.
Man fragt eine Dame natürlich nie nach dem Gewicht, aber hast du in dieser Woche Gewicht verloren oder mit Sicherheit? Oder?
Nee, ich glaube nicht.
Echt?
Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe jetzt nachher zugenommen. Zumindest fühle ich mich so.
Chapeau. Die meisten Leute kriegen dann eher Probleme und also ich bin jemand, der neigt dazu, viel zu wenig zu trinken. Ja. Und bin dann gerne auch mal nach so einem Radmarathon irgendwie schon 3 Kilo leichter, was natürlich alles Flüssigkeit ist. Ja. Das sehe ich, würde ich für mich als problematisch empfinden, das alles immer nachzukippen am Abend. Da ist man nur noch mit Trinken beschäftigt.
Ja, ist auch schwierig. Also wir wurden ja quasi gezwungen, unterwegs schon so viel zu trinken, unfreiwillig, von oben. auch aufgrund so der Angst, dass man, wenn man so einmal dehydriert, man das ja auch mit in den nächsten Tag reinschleppt, kümmert man sich eigentlich schon selbst sehr darum, dass das halt nicht passiert und man dann halt auch am Ball bleibt und wirklich genug trinkt über die Etappe oder lieber zu viel als zu wenig. Mhm. Auf jeden Fall. Das funktioniert auch ganz gut.
Wie stelle ich mir denn dann so einen Abend vor bei euch? Also zwei Mädels, die unterwegs sind, sagen wir mal so, nicht den ersten und den zweiten Abend, aber so nach dem vierten, fünften Abend. Man kommt ja jeden, ihr seid dann ja wahrscheinlich immer so am späten Nachmittag irgendwie in eure Unterkunft, welches auch immer war, reingekommen und dann nur noch fertig umfallen und.
Nee, überhaupt nicht. Also das Leben als Transalp-Teilnehmer ist eins der stressigsten. Würde ich mal so sagen. Also ich meine, wir hatten ja jetzt Gott sei Dank halt diesen ganzen Service. Wofür wir auch sehr dankbar sind. Ich weiß auch überhaupt gar nicht, wie man das alles sonst schaffen kann, wenn man das alles nicht hat. Also da kann man echt nur den Hut vorziehen, wenn man jetzt auch noch sein Rad selber auseinandernehmen muss durch diesen ganzen Schmodder, der da dran hängt mit dem Wetter halt. Also im Prinzip ist es echt stressig. Man kommt im Ziel an. Wir waren ja recht lange unterwegs. Und wir hatten zusätzlich zu diesen ganzen tollen Sachen, die wir vorhin schon aufgezählt haben, auch einen Massageservice.
Aha.
Und da konnten wir jeden Abend zur Massage gehen. Wir hatten einen fixen Termin, 17.45 Uhr. Mhm. Und meistens war das so, also 17.45 Uhr musste man halt pünktlich auch da sein. Und meistens ist es dann so gewesen, dass wir auf dem Zimmer das wir ja auch ersuchen mussten. Wir sind ja zwei Mädels. Glücklicherweise hat die Doro eine deutlich bessere Orientierung als ich, weil ich glaube, ich wäre grundsätzlich in die andere Richtung.
Ja, dafür ist man ja ein Team, seine Stärken und Schwächen ausgleichen.
Genau, also wir haben uns in jeder Hinsicht ziemlich gut ergänzt. Also man fährt über die Ziellinie, man kommt an, dann muss man erstmal alles Mögliche auftanken. Was halt auch ganz gut war in dieser Expo-Area, war halt auch ein Jentschura-Stand. Die haben immer gekocht und da konnte man sich vorladen vor der Pasta-Party. Mhm. Also im Prinzip schon mal die Speicher auffüllen. Dann gab es grüne Smoothies, Eiweißshakes,
Also das, was einem empfohlen wird, was man nach irgendwie sowas direkt reinhaut.
Genau, genau. Mhm. Und wenn man wollte, kann man das halt wahrnehmen. Wir haben meistens sofort bei Jentschura halt was gegessen. Mhm. Und gibt man halt das Fahrrad ab, dann kümmert man sich um die Klamotten, dann kramt man die Karte von dem Ort raus, wo man vorher eingezeichnet hat, wo man hin muss. Mhm. Dann sucht man den Ort, kommt dann da an, hofft, dass seine Tasche auch dort angekommen ist. Müssen wir gleich unbedingt noch drüber sprechen, über den Taschenservice. Mhm. Ja, dann im Prinzip hat man so eine Stunde Zeit, maximal duschen, umziehen, im Prinzip schon mal so ein bisschen vorbereiten für den nächsten Tag. Und dann geht es direkt schon wieder zurück aus Festivalgelände in den Start-Ziel-Bereich beziehungsweise Richtung Transalp-Camp, weil da halt die Massage immer angeschlossen war. Mhm. Ja, dann ist Massage, 17.45 Uhr, ab 18 Uhr ist Pasta-Party. Dann ist man da nochmal richtig, in Anführungsstrichen. Mhm. Es, überraschenderweise gab es jeden Abend Nudeln.
Konntest du danach noch weiter Nudeln essen, nachdem du wieder zu Hause warst? Oder wie lange hat es gedauert?
Nein, ich habe seitdem keine Nudeln gegessen. Und ich esse wirklich sehr gerne Nudeln, okay, eigentlich. Nee, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen. Hm.
Es gibt ja auch andere leckere Sachen.
Genau, Pizza zum Beispiel. Ja. ja. Und dann hat man dann da gegessen und sich mit ganz vielen anderen Leuten noch unterhalten. Dann gibt es die Siegerehrung, der Etappensieger, die Gesamtwertung und dann schon mal so ein Ausblick auf die nächste Etappe mit der Wettervorhersage.
Und, die man dann meistens gar nicht mehr hören wollte.
Ja, genau. Mhm. Und im Anschluss geht man dann wieder zurück in sein Domizil. Aber dann ist es halt auch schon so 19 Uhr, ne? Eigentlich. Und ich hatte ja dann, oder wir, die Aufgabe, noch ein paar Zeilen zur Etappe zu schreiben und die dann auch rauszusenden. Das ist dann immer noch passiert, so im Bett liegend auf dem iPhone. Hat aber relativ gut geklappt. So zwischen 11 und 12 oder kurz nach 12 schläft man dann ein irgendwann. Um 6 Uhr geht dann wieder der Wecker.
Ja, das klingt nicht nach Urlaub.
Nee, und da bleibt auch eigentlich so zwischendurch überhaupt gar nicht mal so ein bisschen Zeit, so richtig zur Ruhe zu kommen. Einfach, weil man ist ja halt die ganze Zeit unterwegs. Ich meine, das ist auch keine Kritik auf jeden Fall. Und zwar mega überhaupt gar nicht langweilig. Mhm. War total spannend, alles auch zu verfolgen. Aber es ist halt nicht so, als dass man jetzt noch super viel Zeit hat, nach so einer Etappe sich, weiß ich nicht, wieder den Ort anzuschauen und mal in die Kirche zu gehen und mal gucken, was die da so für eine Bemalung an den Fenstern haben. Mhm. Obwohl man das vielleicht gerne gemacht hätte in manchen Orten, weil die waren echt super.
Ich springe jetzt mal ein bisschen aus dem einfachen Grund, weil es jetzt gerade da zu gut passt, finde ich. Als das alles vorbei war, also am siebten Tag, das war das am Gardasee, glaube ich?
Genau.
Seid ihr da angekommen?
Genau.
Letzte Etappe, Durchfahrt, diesmal nicht die Klamotten beim Wäscheservice abgeben, nicht das Rad dort abgeben. Klar, erstmal noch angekommen, dann gibt's wahrscheinlich noch das Gleiche wie sonst auch, ne, nochmal gemeinsam essen, Siegerehrung oder so. Aber am Tag danach, als du dann am achten Tag sozusagen aufgewacht bist und aufgestanden bist und fällt man dann nicht auch irgendwie in ein Loch, weil man nichts mehr zu tun hat? Oder braucht man erstmal 2-3 Tage, um runterzukommen? Weil ich stelle mir das unheimlich so die ganze Zeit wie so ein Motor, der irgendwie auf 5000 Umdrehungen läuft.
Ja.
Und dann auf einmal kommt der erste Gang rein und du googelst dann nur noch mit 800 Umdrehungen runter. Kommt man da schnell zur Ruhe oder fällt man in ein Loch oder was ist dann los?
Also der Tag danach, der Tag danach.
Mhm, the day after.
Genau. Ist eigentlich so die inoffizielle achte Etappe, okay. Weil am Ende des siebten Tages eine riesengroße Party ist, die wir auch sehr lange besucht haben.
Mhm. Zu Recht, zu Recht. Und, man muss sich auch feiern lassen, finde ich.
Ja, genau, natürlich. Wir haben halt ausgelassen gefeiert auf jeden Fall und am Tag danach ist ja dann der Rücktransfer mit dem Bus zurück zum Startort. Okay. Und das war erstmal noch so spannend und aufregend und so, dass man jetzt noch nicht in dieses Loch gefallen ist, weil man halt mit Busfahren und seinem Körper beschäftigt war. Von daher ging das erstmal noch ganz gut. wir hatten dann auch noch, also der Tag, der war generell auch noch ein bisschen anstrengend. Man hat halt die Busfahrt nach Oberammergau zurück. Wir haben dann umgepackt ins Auto und sind dann auch noch die Strecke mit dem Auto wieder zurückgefahren. Also nochmal 6-7 Stunden nach Hause und waren dann um Mitternacht hier wieder zurück. Und da war man dann natürlich erstmal noch total gerädert und fertig. Und dann wieder zurück in den Alltag zu finden, ist dann allerdings wirklich schwierig. Also ist mir total schwer gefallen, weil man ist natürlich die ganze Zeit mit dem Teampartner unterwegs. Also wir haben ja wirklich in einem Raum nebeneinander gepennt, manchmal im gleichen Bett. Dann frühstückt man zusammen, man fährt die Etappe zusammen, man springt zusammen in den Busch, um zu pinkeln sozusagen, ne? Mhm. Und man bestreitet halt alles im Team von vorne bis hinten und man gewöhnt sich sehr schnell an diese Zweisamkeit. Was im Vorfeld hatte ich ein bisschen Angst davor, weil man sich ja auch gerne mal zwischendurch so ein bisschen mal zurückzieht und für sich alleine sein muss. Und man dann schon denkt irgendwie, oh Gott, da gibt's bestimmt irgendwann mal zwischendurch Ärger, wenn beide irgendwie fertig und müde sind und gereizt sind, vielleicht kaputt von der Etappe, dann gerät man vielleicht auch mal aneinander und hatten dann auch sogar schon vorher einen Pakt geschlossen, dass wenn wir uns auf irgendwelchen Etappen irgendwie anzicken und uns beschimpfen, dass wir das auch sofort wieder vergessen. Mhm.
Kam es dazu denn zwischendurch mal?
Nee, überhaupt nicht. Cool. Und darum glaube ich, also es ist mir am Anfang auf jeden Fall total schwer gefallen, wieder so allein, also dann alleine zu sein.
Mhm. Ja, das kann ich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen.
Ja, also wir haben halt morgens zum Frühstück gab es meistens Müsli und Brötchen und wir haben uns in irgendeinem Ort halt Äpfel gekauft, die wir dann ins Müsli reingeschnipselt haben und haben uns dann immer so einen Apfel geteilt. Zum Frühstück und ja, dann sitzt man hier am ersten Tag dann danach. Also wir sind von Sonntag auf Montag angekommen und
darf ich da kurz anhaken? Du hattest, wenn du sagst, Montag war der erste Tag zu Hause, du hattest die Woche danach wahrscheinlich noch oder zumindest 1, 2, 3 Tage frei.
Ja, an dem Montag hatte ich noch frei.
Mhm, okay.
Also da wäre ich auch nicht imstande gewesen, glaube ich, zu arbeiten.
Ja,
auf jeden Fall habe ich hier zu Hause gesessen am Frühstückstisch, halt alleine. Mein Freund war arbeiten und sitzt man dann halt alleine mit so einem Apfel da und weiß nicht, wohin damit, ne? Und das ist schon echt sehr merkwürdig. Auch das, man hat ja monatelang wirklich jeden Tag über nichts anderes nachgedacht als Transalp. Hm. Kilometer, Höhenmeter, Transalp. Und wenn das durch war, wieder von vorne. Und dann ist es plötzlich vorbei und dann ist irgendwie so ein bisschen so ein luftleerer Raum, in dem man da schwebt. Hm. Ja, war total merkwürdig. Also ich habe das schon sehr vermisst. Ich meine, das ist ja natürlich auch ein angenehmes Unterfangen, ne? Man fährt eigentlich nur Fahrrad und hat Spaß. Mhm. Und ein paar Schmerzen.
Ja, aber die machen ja auch Spaß manchmal auf dem Fahrrad.
Ja, da durchaus, ja. Mhm.
Ja, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Also auch dieses Runterkommen erstmal, da brauche ich, egal was es ist, sehr, sehr, so dieses wieder auf Normalniveau runterfahren mit diesem Aktivitätslevel, was man mit sich bringt. Das kommt mir im Kleinen, kann ich das nachvollziehen, was euch im Großen widerfahren ist da.
Ja. Der Körper erinnert einen auch noch eine relativ lange Zeit immer wieder daran, dass man zumindest so ein Etappenrennen gefahren ist. Mhm. Der Körper, der braucht auch sehr lange, um sich daran zu gewöhnen, dass er das nicht mehr tut. Mhm. Ich habe auch mit ein paar anderen Leuten gesprochen. Ich war damit nicht alleine. Der Körper, ich hatte zumindest den Eindruck, er denkt immer noch, er fährt Etappenrennen und er muss genauso viel essen.
Okay.
Und ich hatte permanenten Dauerhunger. Mittlerweile hat sich das wieder reguliert. Mhm. Aber die Woche danach hätte ich jeden Morgen schon ein halbes Schwein auf Toast essen können. Mhm. Und hatte auch den Eindruck, dass das, was man oben reinwirft, noch nicht mal irgendwie halb im Magen ankommt, sondern sofort verdampft.
Mhm.
Also das war schon echt irre.
Ich habe das gerne mal, dass ich nach sehr, sehr großen, oder für meine Verhältnisse, ne, man muss das immer relativ sehen, für den einen ist ein 6-Tage-Etappenrennen viel, für den anderen vielleicht nur ein Radmarathon, dass ich wirklich manchmal am nächsten Tag oder in der Nacht noch selber das Gefühl habe, dass der Körper immer noch so in Aktion ist, dass er noch nachschwitzt, also dieses Nachschwitzen kann man mir dann echt lange dauern. Und dass das irgendwie so alles noch auf Aktivität gepolt ist.
Ja, genau.
Und nicht Beine hochlegen und Ruhe ist.
Genau. Also ich hab mir irgendwann auch wirklich sehr gewünscht, dass das jetzt mal irgendwann nachlässt, weil natürlich ist ja nach so einer Aktion auch regenerieren angesagt und eher weniger Sport oder nur moderat. Mhm. Man ist aber, als würde man jeden Tag 500 Kilometer im Spitzenbereich Radfahren. Mhm. Und naja, dass das nicht funktionieren kann, ist ja auch irgendwie logisch, ne?
Ich erinnere da eine Aussage von Jan Ulrich, der damals gesagt hat, als er 2006 zur Tour gestartet ist, war sein ganzer Körper nur darauf ausgerichtet, jetzt Attacke, Attacke, Attacke. Und als sie ihn dann aus dem Rennen genommen haben, hat er zu Hause die ganze Zeit gesessen und ist im Pool immer Bahn für Bahn geschwommen, weil er einfach den Körper wieder so runterkriegen, so schwierig war, weil es nun mal einfach die Situation war, es geht jetzt los und ich glaube, das kann man vielleicht so am Rande zumindest ein bisschen miteinander vergleichen, den Körper dann halt wieder zu nullen. Du meinst eben mit den Taschen, erzähl mal, da war irgendwas, die Transporttaschen.
Ja, also die Organisation da, die war einfach sehr bemerkenswert mit den Taschen. Es gibt da halt ein Taschenteam, denen vertraut man halt seine Tasche an und die kümmern sich darum, dass die Tasche von dem einen Ort zu dem anderen kommt. Und zwar von da, wo man wohnt, zu dem Ort, auch genau da, wo man wohnt. Also die bringen die wirklich von Haustür zu Haustür. Okay. Und ja, jeder Teilnehmer hat halt so eine Tasche und jeder Teilnehmer bekommt auch seine Tasche wieder. Und ich fand es total bemerkenswert, dass das alles so klappt.
Ja, vor allen Dingen, ich hätte jetzt, hättest du mir das jetzt nicht so erklärt, hätte ich gedacht, okay, es gibt, weißt du fährst morgens zum Start, ne, da steht, oder du läufst zum Start, dein Fahrrad steht, war ja da, gibst da deine Tasche ab und bekommst dann am Ziel das wieder, aber dass die das sogar bis aufs Zimmer sozusagen fast gemacht haben. Ja, genau.
Also das war halt so das Bemerkenswerte an der ganzen Sache, dass halt, das hat halt auch tatsächlich funktioniert, dass auch jeder Teilnehmer wirklich seine eigene Tasche immer wieder zurückbekommen hat. Also ich meine, es sind natürlich viele Taschen, die Camp-Teilnehmer haben. Mhm. Die werden natürlich zu dem Camp gebracht und ich weiß nicht, ob die dann da verteilt werden oder ob sich die Camp-Teilnehmer die dann von dem LKW holen. Mhm. Aber es sind ja natürlich auch noch viele Leute, die dann halt Hotels gebucht haben und die Taschen werden dann halt eingesammelt und dort wieder hingebracht. Also man muss die Tasche halt morgens bis um 7 Uhr halt entweder am Foyer abgeben oder irgendwie in den Eingangsbereich stellen oder vor die Tür. Hm. Die werden dann da weggeholt, die Taschen. Und ja.
Wie viele Leute sind denn dabei gewesen? Habe ich ganz vergessen zu fragen am Anfang.
Bei der Transteilnahme?
Genau, insgesamt.
1600 ungefähr.
Boah.
Also 1600 Taschen. Ich meine, gut, dann fallen dann noch mal ein paar raus, weil ja manche Leute auch mit dem Wohnmobil mitfahren. Die haben dann natürlich keine Tasche.
Klar, aber und, nichtsdestotrotz ein deutlicher vierstelliger Betrag.
Ja. Krass. Auf jeden Fall. Ja, und was halt einfach so fantastisch war, die waren halt so mega gut organisiert und hilfsbereit, dass die uns an einem Tag auch echt gerettet haben. Wir hatten an dem vorletzten Tag ein Bed and Breakfast Zimmer in Trento und mussten uns da für die Schlüsselübergabe um 17 Uhr verabreden mit der Vermietung. Und da war es dann natürlich nicht möglich, dass sie die Tasche dort abgeben, weil da keiner da war. Mhm. Und dann haben wir gesagt, gut, behaltet die Taschen bitte. Wir kommen die dann abholen und bringen die dann selber dorthin, dass wir das dann alles pünktlich auf die Reihe bekommen bis 17 Uhr und die Taschen halt nicht irgendwie herrenlos da draußen vor der Tür rumstehen. Und ja, dann sind wir zu dem LKW, zu der Taschenausgabe und haben unsere Taschen dort gesehen und uns wurde dann quasi sofort angeboten, Mensch, nehmt eure Taschen, eure Fahrräder, wir schmeißt die hier hinten in den Wagen, wir fahren euch eben rüber. Und dann haben die uns mit unseren Taschen noch zu unserem Zimmer chauffiert und haben die Taschen dann auch sogar wirklich morgens dann wieder abgeholt, obwohl wir die hätten eigentlich selbst wegbringen müssen. Und meine Tasche auf jeden Fall, also die Taschen, die sind ja so genormt, damit die eben ganz gut damit umgehen können, ne? Damit jeder die gleiche Tasche hat. Und die sollten halt auch nicht mehr wiegen unbedingt als 15 Kilo.
Wie viel waren es am Anfang und wie viel waren es am Ende?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, es waren auf jeden Fall deutlich mehr als 15 Kilo.
Und, ihr wart einfach so charmant zu denen, dass die das gemacht haben.
Ja, wahrscheinlich. die waren durch die Bank weg. Also alle Leute da aus dem Team, die waren einfach durchweg so hilfsbereit und das hat uns halt super gut geholfen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich mit der Tasche und dem Fahrrad zusammen, ich glaube, das wären so, ich weiß nicht, 1,2 Kilometer vielleicht an dem Tag gewesen, vom Zimmer zur Taschenausgabe zum Start, wie ich das hätte machen sollen mit der Tasche. Also das wäre, also war eigentlich fast utopisch. Mhm. Ich meine, die meisten Klamotten, die sind ja dann auch nass. Ja, oder so ein bisschen klamm, wird noch alles noch mal schwerer. Und Katastrophe. Und da haben die uns wirklich gerettet, wirklich an dem Tag.
Was war denn so dein schönster? Immer eine blöde Frage, aber ich frage mich das echt, ob das war das so ein Moment, bei einem Rennen ist ja oft, da kann man hinterher schon so bei einem Eintagesrennen, weiß ich, da kann ich mich meistens an eine besonders schöne oder besonders weniger schöne Situation erinnern, aber bei einem Etappenrennen stelle ich mir das viel, viel schwieriger vor. Aber gab es so einen Moment, den du herausgreifen könntest, sei es jetzt so eine Erfahrung, das muss ja noch nicht mal im Rennen selber gewesen sein, das kann ja auch eine Erfahrung außerhalb des Ganzen gewesen sein, also wo du sagst, das war für mich so ein ganz entscheidender Moment, so mit der Teampartnerin oder mit dem Betreuerteam drumherum oder Ausblick oder irgendwie sowas, ganz was du herausstellen möchtest oder würdest?
Also renntechnisch hatten wir auf jeden Fall ein richtig gutes Highlight. Ich weiß nicht, welche Etappe es war, aber es war gutes Wetter.
Und, da können es ja nicht so viele gewesen sein.
Ja, genau. Ich glaube, es war die vierte Etappe. Und es gibt, also es gab jetzt in jeder Etappe noch zwei Sonderwertungen. Einmal die Enduro-Wertung, meistens halt bergab, halt mit recht technischen Abschnitten zwischendurch. Und eine Vertical Climb-Wertung, also im Prinzip eine Bergwertung.
Ein Strava-Segment.
Ja, genau. Wurde halt auf jeder Etappe nochmal extra ausgelobt, gab es dann auch wie auf der Tour halt Trikots, die dann vergeben wurden, die man sich dann erfahren konnte. Haben wir natürlich, also gab es für Frauen sowieso nicht, also es gab halt eine Gesamtwertung, haben Frauen natürlich relativ wenig zu melden, waren wir jetzt aber auch nicht hinterher, aber es gab halt in dieser vierten Etappe die Enduro-Wertung, die war so fantastisch. Die war für mich auf jeden Fall von der Technik her recht anspruchsvoll. Ich bin nicht so die Riesenleuchte, was so die Technik bergab angeht. Und ja, es war ein super Trail, der nur Bock gemacht hat. Es waren kleine Steine, dicke Steine, Bollersteine und es waren mega steile Stellen auch dabei, die ich, also solche steilen Stellen, ich zuvor auch noch nie gefahren bin. Wo ich im Normalfall wahrscheinlich auch irgendwie abgestiegen wäre. Aber wir waren so im Flow im Prinzip und sind da so furchtbar runtergebrettert, dass wir so Adrenalin geladen waren, dass wir wirklich gegrölt haben unterwegs und gejubelt haben. Und ja, ich war so so Adrenalin geladen, da sind wir halt im Prinzip, der Trail war einmal unterbrochen, man kam dann auf so einer Straße raus, man musste so einen Drop noch runterfahren und da saßen zwei Streckenposten, ich habe den ganz tief in die Augen geguckt und ich habe richtig gebrüllt.
Und die dachten sich, ach, da kommen die Ruhrpott-Mädels, die schreien wieder wie am Spieß.
Ja, wahrscheinlich. Also die haben wahrscheinlich uns schon relativ früh gehört. Wir wussten ja nicht, dass die da sitzen.
Wie lange dauert so ein Trail dann? Also von, weil, wie gesagt, ne, hier, du sprichst mit dem Rennradfahrer, so von Anfang bis Ende in Zeit gefasst. Also wie lange
fährst du? Vielleicht.
Okay.
Also die waren ja auch unterschiedlich lang, aber ich würde jetzt mal so tippen zwischen acht und 12 Minuten vielleicht. Okay. Das war so ein krasser, guter Trail, der so viel Bock gemacht hat, dass wir wirklich total Adrenalin geladen und mit so einem breiten Grinsen vom linken bis zum rechten Ohr durchs Ziel gefahren sind. Also der lag unmittelbar auch vorm Etappenende. dass wir über die Ziellinie gefahren sind und gar nicht wussten, was wir zuerst sagen wollten und total rumgestammelt haben und uns überlegt haben, oh Gott, was sollen wir denn jetzt machen? Irgendwie, das kann doch jetzt nicht zu Ende sein. Wir müssen da jetzt nochmal hoch.
Ja, genau, fahren wir nochmal hoch, wieder runter.
Ja, genau. Aber ja, nee, gibt es irgendwie eine Seilbahn und da sollen wir wirklich nochmal hochfahren und das müssen wir nochmal machen, das kann doch nicht sein. Wie geil war das denn? Das kann doch gar nicht, lass uns doch mal hoch. Und die Leute, die gucken alle schon so, was ist denn mit denen? Da lief das richtig gut. Das, was nicht zuletzt auch an den Rädern lag, das waren ja Fullies mit ordentlich Federweg. Da haben sich, die meisten fahren mit einem Hardtail. Da wäre ich auf jeden Fall ohne Federweg deutlich an meine Grenzen gestoßen. Mhm. Aber mit dem Federweg, da kann man ja ganz gut so ein paar Hindernisse überfahren, ohne sie zu merken. Mhm. Und es ist schon, das war wirklich enorm. Und also ich glaube, wir sind den Rest des Abends so 3 Zentimeter über den Boden geschwebt. Einfach, weil wir so fröhlich waren, dass der Trail einfach so fantastisch gut war und dass die Etappe halt gut lief. Und das war ja so auf jeden Fall so vom Rennen her der Moment, an den ich mich sehr gerne zurückerinnere. Weil ich kriege auch sofort so ein Bling-Bling in den Augen und so ein Strahlen irgendwie.
Und du hast das jetzt rausgegriffen so als Fahrmoment?
Ja, genau.
Und das bedeutet also, eigentlich, dass es noch einen anderen Moment in irgendeiner Art und Weise gab, oder?
Ja, also das, was so den Moment außerhalb der Fahrmomente, den gibt es eigentlich nicht. Also man, das ist eigentlich ein einzig großer Moment. Was mich total beeindruckt hat an der ganzen Geschichte, sind die ganzen Leute, die man da getroffen hat, von den Teilnehmern über die Organisatoren bis hin zu den Leuten, bei denen wir gewohnt haben, weil wirklich alle sehr hilfsbereit, sehr offen, sehr interessiert und einfach total herzlich waren. Die Teilnehmer, die sitzen alle so zusammen in einem Boot, alle leiden irgendwie gemeinsam, darum sind irgendwie auch alle Freunde. Ja. Und die Organisation war total bemüht, wirklich es einem so leicht wie möglich zu machen. Und es war wirklich lückenlos. Ich meine, dadurch, dass wir wirklich den Top-Service überall hatten, war es wirklich eine absolute Bereicherung. Und man hat halt wirklich gemerkt, die Leute, die stehen da voll hinter und die haben da richtig Bock drauf und die sind die ganze Zeit auch gut gelaunt, ne? Mhm.
Und vor allem bei dem schlechten Wetter.
Ja, genau. Mhm. Wenn wir dann halt irgendwie nach der Etappe total zermatscht und voll besudelt irgendwo vor so einer Tür standen und da angeschellt haben und gedacht haben, oh Gott, die lassen uns niemals rein. Da geht dann die Tür auf, dann strahlt eine Frau an, ach, das seid sie ja und eure Taschen bringe ich euch auch hoch und dann könnt ihr erstmal duschen und dann mache ich euch noch was fertig und wie war es denn und was macht ihr denn da und das gibt's ja gar nicht und man fühlt sich einfach total willkommen. Das ist so ein ganz heimeliges Gefühl, was einen dann so umgibt und was einem dann auch ganz viel Energie, glaube ich, gibt, so für die ganze Zeit. Und das ist so eine ganz mollig warme Wolke, auf der man da sitzt.
Ein Paralleluniversum irgendwo, ne?
Ja, genau. Das hat mich total begeistert, weil es ist ja schon oft so, dass man so ein bisschen, wenn man hier so durch die Stadt zieht, ein bisschen angenervt ist von den Leuten oder hab das halt auch oft, wenn man so beobachtet, wie die Leute so miteinander umgehen und da ist halt manchmal so gar, kann man gar nicht von Umgang reden, wenn man manche beobachtet. Und das finde ich dann immer sehr traurig. Und gut, das klingt jetzt doch total dramatisch. Nee,
es ist jetzt nicht so dramatisch. Ich weiß, aber, was du meinst, aber ich wohne halt in Köln, da gibt es das nicht. Hier ist jeder sein bester Freund direkt.
Ja, genau. Zumindest wenn der Kölsch in der Hand hat.
Nee, auch sonst. Also meine Frau war in der Tat die ersten Tage, als sie hier gewohnt hat, hier hingezogen ist, immer sehr, sehr, sehr verblüfft und war schon davon irritiert, dass wildfremde Menschen mit ihr sprachen und sie ansprachen und die war das überhaupt nicht gewohnt. Ja. Das, was du jetzt als positiv auch darstellst, das ist halt nicht alltäglich oft.
Genau, ne? Genau. Und das hat mich halt total beeindruckt und halt gezeigt, es geht halt auch irgendwie anders. Ne? Weil ich sag mal, hier trifft man ja auch immer recht häufig auf so, ich sag mal, so Negativschlagzeilen, wo es dann so ein bisschen immer so in die Richtung geht, na, Mountainbiker sind halt so Rowdies, na, die machen den Wald kaputt und die sind dreckig und das sind irgendwie so, weiß ich auch nicht, die fahren immer so schnell und wollen meinen Hund überfahren und mich auch und Mountainbiker sind doof. So, das ist ja so oft so eine Botschaft, die man irgendwie so mitbekommt, wenn man hier durch die Wälder fährt. Ja, und da hatte man so ein bisschen den Eindruck, man wird, die Leute, die warten schon auf einen. Mhm. Also in Trento zum Beispiel, da war das ganze Dorf auf den Beinen, überall war fest, die Kapelle hat gespielt, überall standen Bänke draußen, es wurde total viel Essen angeboten. In jedem zweiten Schaufenster hang ein Plakat, hier die Transalp kommt, packt eure Stühle auf die Straße. Cool. Also, und, also das war echt, das fand ich schon sehr beeindruckend.
Das erinnert mich, also das so ein bisschen beim Ötztal, also es ist ja auch so, dass irgendwie dieses ganze Dorf, wo der Start da stattfindet, einfach an den Tagen oder so die Tage vor und die Tage danach diese Veranstaltung irgendwo lebt. Ne? Und ja. Die wissen ja auch, da ist es wahrscheinlich noch viel extremer, dass die Leute da Geld hinbringen und dass es etwas Positives für die Region ist. Ja, also ne, also ihr habt jetzt da 6, 7 Orte erlebt, wo ihr mit offenen Armen empfangen wurdet. Und wenn jeder von den 1600 das irgendwie 3 anderen Mountainbikern erzählt, dann haben sie schon wieder 5, 6.000 Leute, die potenziell da mal hinfahren, um zu fahren. Und das haben die halt, genau. Man könnte böse sagen, die haben es begriffen, ne? Aber man kann es einfach auch positiv verlieren, die nehmen euch auf oder die holen euch ab oder ja.
Ja, aber es war ja schon, also auch so der, wir haben ja an einem Tag auf so einem Weingut übernachtet in einer Ferienwohnung und haben halt morgens draußen unter Weinreben gefrühstückt und die beiden, die das da vermietet haben, ich weiß gar nicht, gibt es einen Ausdruck für Leute, die so ein Weingut haben, so wie Winzer. Bauer und Bäuerin? Ja, Winzer, ja, natürlich. Mhm. Wie einfach. Ja, ja, die beiden haben waren auf jeden Fall total bemüht. Und die Frau, die ist mir auch total in Erinnerung geblieben, weil die einfach auch so herzlich war und irgendwie so gestrahlt hat. Und ich meine, da klingelt ja jetzt nicht die Kasse unbedingt.
Nee,
natürlich. Und da merkt man denen auch schon so eine ehrliche Herzlichkeit, die merkt man dann halt einfach auch. Und das ist einfach nur total fantastisch.
Und nächstes Jahr fährst du wieder?
Ich fürchte nicht.
Es ist ja jetzt auch schwierig mit diesem Rundum-Service dann danach wieder so auf ein anderes Level runterzufallen, stelle ich mir vor. Also wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich mache das nächstes Jahr nochmal, du müsstest dich selber um dein Rad wahrscheinlich dann kümmern, wenn du, genau. Wenn du nicht gerade die Marke wechseln würdest. Auch ja. Schwierig, ne?
Ja, also ich hätte es ja jetzt ohne Gewinn auch nicht gemacht, einfach aus finanziellen Gründen auch. Es ist ja auch schon eine ordentliche Stange Geld, die man da lässt. Und es ist halt eine Woche Urlaub, die da drauf geht. Ne? Und man braucht danach halt auch noch eigentlich eine Woche Urlaub. Das muss man halt irgendwie auch alles bedenken. Wenn man jetzt so eine Mountainbiker-To-Do-Liste hat und da steht drauf, einmal über die Alpen fahren, dann ist da jetzt auf jeden Fall für mich ein Haken dran.
Sehr gut.
Und ich finde halt, es gibt ja noch so viele tolle andere Sachen, die man so machen kann in dieser Woche, dass die Auswahl einfach so groß ist, dass ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, ich würde jetzt dieses Event nochmal machen wollen. Mhm. Ich meine, die Strecke, die ist jedes Jahr eine andere. Es ist mit Sicherheit auch wieder toll, bei sowas mit dabei zu sein. Man will es auch natürlich irgendwie nochmal machen, aber die Größe der Veranstaltung würde mich jetzt eigentlich eher nicht dazu verleiten, das nochmal zu machen, sondern mir eine andere große Veranstaltung rauszupicken. Mhm. Weil ne, Zeit ist begrenzt, ein Jahr ist kurz und sowas macht man ja, wenn überhaupt, dann eh nur einmal im Jahr. Und ja, da würde ich dann einfach schauen, dass man dann vielleicht mal eine Cape Epic fährt, ne?
Ich find ganz cool, dass das jedes Jahr eine andere Strecke ist, weil dadurch fällt ja auch so ein bisschen der Reiz weg, dass man beim, weißt du, du könntest ja sagen, jetzt so Geschichten, Ihr seid ja mit dem Ziel Überleben und nicht Selbstmord auf Seven Steps dahin gefahren. Man könnte ja sonst beim nächsten Mal sagen, okay, ich habe jetzt die 7 Tage x Stunden gebraucht, beim nächsten Mal möchte ich ein bisschen schneller werden. Das finde ich ganz schön, dass das das hat natürlich einerseits einen sportlichen Reiz, ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin in Ötztaler in 11 Stunden gefahren, beim nächsten Mal möchte ich in 10 fahren. Ja. Aber ich finde es auch sehr reizvoll, gerade im Mountainbike-Bereich dann, dass man sagt, okay, beim nächsten Mal ist eine andere Strecke, ne? Damit man auch den Leuten, die nochmal starten, vielleicht noch was anderes bieten kann. Ja. Das gefällt mir ganz gut daran.
Ja, ist auch mit Sicherheit prinzipiell eine ganz gute Sache. Vielleicht ja auch ganz interessant für Leute, die das halt nochmal machen wollen, eben aus diesen Gründen. Ne? Mhm. Aber so, ja, also es ist, ich weiß nicht. Also,
ja, ist ja völlig legitim. Also es gibt auch so Sachen, wo ich mir immer überlegt habe, okay, das möchte ich einmal machen und wenn ich das einmal gemacht habe, muss ich das nicht unbedingt nochmal machen. Nicht, weil es schlecht war, aber weil es, wie du schon sagst, es gibt so viel schöne andere Sachen noch.
Ja, genau. Ja,
und, da
muss also so ein Ötztaler könnte ich mir vorstellen, den würde ich auch vielleicht 3-mal machen. Einfach eben, wie du sagst, da hat man im Prinzip ja die fixe Strecke und dann kann man sich dann halt auch an sich selber messen. Oder ist das da anders?
Boah, ich kann da nicht so von mir reden.
Ich meine, das Spiel natürlich, also es ist auch schwierig, die einzelnen Jahre dann miteinander auf die Leistung bezogen zu vergleichen, weil das Wetter spielt ja auch eine Riesenrolle so weiter. Also aber der Umfang der ganzen Veranstaltung ist natürlich jetzt, ist halt, ne, es gehen halt nicht 1,5 Wochen drauf.
Ich bin den Ötztaler einmal gefahren in einem Jahr, wo ich selber im Vorfeld schon wusste und im Nachgang das so auch für mich so in der Retrospektive gesehen habe. In dem Jahr sind so viele Sachen, andere Sachen noch gewesen, dass ich mich nicht so drauf vorbereitet und wie ich hätte müssen. Punkt. Und deswegen hat es einfach nicht geklappt. Ja. Das bedeutet für mich aber, dass ich das irgendwann nochmal machen werde. Aber jetzt nicht unbedingt in naher Zukunft. Mhm. Ich glaube, hier meldet sich eine Katze mit Hunger.
Das hört sich eher wie ein Vogel. Oder hat die Katze
einen Vogel? Ja, das ist ein Vogel gefangen im Körper einer Katze. Aber was, der zum Beispiel der Markus hat ja jetzt dieses Jahr, fährt er den Ötztaler zum zweiten Mal, vor allen Dingen mit der Motivation, es diesmal schneller zu schaffen als beim letzten Mal. Aber nichtsdestotrotz, was du auch gesagt hast, beim letzten Mal war das Wetter nicht ganz so dolle, so wie bei euch. Mhm. Wenn er dieses Jahr gut besseres Wetter hat, wird es ihm relativ leicht fallen, denke ich mal, seine Leistung da zu verbessern. Wenn das Wetter wieder schlecht ist dann und quasi mit gleichen Karten gespielt wird, dann sieht's wieder anders aus. Hörst du das?
Ja, ich höre das.
Okay. Naja.
Also wenn ich frage, ob die Katze einen Vogel hat, dann meine ich nicht, ob die
Katze,
also vielleicht hat sie einen
gefangen.
Vielleicht möchte sie dir auf die Fußmatte legen.
Nee, die will hier nichts auf die Fußmatte legen. Die fressen entweder die Tiere, die hier reinkommen, komplett, ganz und am Stück, ja, oder lassen sie in Ruhe. Das ist so. Was steht denn jetzt bei dir als nächstes so an? Was haben wir eigentlich? Warte, ich gucke auf den Kalender. August.
August, ja, tatsächlich. August ist es schon, ja.
Also, gibt es noch Veranstaltungen, die du fährst jetzt, oder was ist die nächste Veranstaltung?
Die nächste Veranstaltung ist der Zierenberg-Marathon bei Kassel. Mhm. Ich glaube in 2 Wochen. Das ist auch so das erste dann wieder. Also ich freue mich da sehr drauf, weil die Veranstaltung sehr nett ist. Aber ich hänge im Moment so ein bisschen in so einem Trainingsloch. Mhm. ich bin so ein bisschen grundmüde. Mhm. Habe ich so ein bisschen den Eindruck, also körperlich geht es mir, also so transitmäßig auf jeden Fall super gut. Ich bin gespannt. Also ich hatte jetzt noch keine intensive Einheit seit der Transalp im Training. Ich bin gespannt, wie das so wird. Die steht morgen aus, die erste. Und dann mal gucken, was so geht. Es wird schon, glaube ich, ganz...
Ah, du wirst Bombenform haben. Also dann jetzt mal ohne Flachs, davon gehe ich wirklich aus, weil das ist ja jetzt unter Trainingsaspekt, war das ja wie ein großes, gutes Trainingslager.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Doch. Da vertrau mal auf meine Worte. Und so Rest der Saison, gibt es da noch irgendwas, was du so herausgreifen wollen würdest, oder plätschert das jetzt so langsam, aber sicher aus nach diesem Höhepunkt?
Ja, also im Prinzip hört ja so die Zeitrechnung nach der Transalp auf, wenn man sich einmal darauf vorbereitet hat. Irgendwie,
ja, ja.
Ne? Und dieses Loch ist halt irgendwie immer noch da, weil sich halt alles meine, ich hatte vorher eine Saisonplanung, dann kam der Gewinn und dann war die Saisonplanung dahin. Mhm. Und eigentlich hatte ich ja noch vor, die Transzollernalb zu fahren. Also hätte ich eigentlich gemacht, auch also ohne Transalp, die würde ich auch tatsächlich gerne fahren. Mhm. Ich muss nur schauen, ob ich das organisatorisch noch schaffe dieses Jahr. Und was halt ganz dick in meinem Kalender steht, ist halt die Deutsche Meisterschaft Marathon. Mhm. Die ist auch im September jetzt schon ganz bald. Nicht, weil ich da mit einer herausragenden Leistung hervorstechen möchte oder mir irgendwelche Ziele gesetzt habe, sondern weil ich ja im letzten Jahr auch schon mal zur Deutschen Meisterschaft angetreten bin. Mhm. Mit der gleichen Ambition. Und ich dann in der Woche vorher noch sehr krank war mit Antibiotikum und allem Zip und Zap, was halt so dazugehört, was man halt nicht so braucht, mhm, vor so einer deutschen Meisterschaft. Und bin ja dann trotzdem hingefahren und angetreten und bin dann, glaube ich, 10 Minuten mitgefahren, ehe ich dann, wie du das vorhin auch beschrieben hast, aufhören musste, mhm, weil es einfach nicht ging, überhaupt gar nicht. Und ich habe dazu einen Blog geschrieben, einen relativ langen, den ich persönlich selber sogar ganz gut finde. Und ja, ich habe damit im Prinzip so ein Kapitel aufgemacht. Ich möchte einmal bei der Deutschen Meisterschaft mitfahren, in meiner Biker-Karriere sozusagen. Einfach aus Spaß an der Freude, das mal gemacht zu haben. Und das Kapitel würde ich damit dann gerne beenden. Mhm. Also in der Form, dass ich halt dahin fahre, den Marathon fahre und dann wieder nach Hause fahre. Mhm. Ja, aber auch das muss ich gucken, ob das klappt.
Ach, sicherlich. Wir werden einfach nach der Deutschen Meisterschaft miteinander sprechen und dann wirst du erzählen, wie es war. Und ja, dass es ganz grandios war, dass du viel Spaß hattest. Und
das wäre natürlich fantastisch. Also, ja.
Ja, ist doch schön. Dann haben wir jetzt schon die nächsten Dinge geplant. Dann brauchen wir ja gar nicht off-air machen. Das klappt ja wunderbar.
Ja, prima.
Ja, Jule, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich. Das war alles sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen für jemanden, der in die Mountainbike-Welt sonst weniger Einblick hat.
Ja, ich hoffe, es war einigermaßen verständlich.
Ja, also wenn ich das gerafft habe, dann rafft das der Rest vom Fest erst recht. Doch.
Fahrer sind alle sehr intelligent, das weiß ich.
Ja, das sowieso überdurchschnittlich. Vielen, vielen Dank dafür. Wir verabreden uns dann jetzt schon für die nächste Folge nach der Deutschen Meisterschaft.
Ja, genau.
Und bis dahin hoffe ich, dass du vor allen Dingen gesund bleibst dann dafür.
Ja, dankeschön.
Dass du viel Spaß am Rad hast und wie alle Hörer auch. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich, dass du jetzt so lange mit mir ausgehalten hast.
Ach, das ist 1,36, da fangen der Markus und ich sonst erst immer an, richtig warm zu werden.
Gerade mal warm gequatscht.
Ja, dann da ist dann erst das zweite Fläschchen auf. Schön. Limonade. Das ist schon.
Okay. Ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, ein bisschen zu erzählen, so ohne dabei zu tippen.
Ja, das finde ich auch immer einfacher. Reden ist einfacher als tippen. Wir müssen das ja noch mit dieser Diktatsoftware einfach perfektionieren, dass man einfach so reinreden kann. Ja, genau. Kann.
Die Siri für den Podcast.
Ja, genau. Siri für den Podcast. Vielen, vielen Dank. Und euch danke fürs Zuhören und fürs Zeitschenken und auf bald. Tschüss.
Tschüss.